Ja, genau.
Wie wär's denn mit Salü, ça va, der Podcast ist jetzt da.
Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 132, dem deutschsprachigen Fußball-Podcast mit französischen Untertiteln. Mein Name ist René, mit dabei die Alex.
Bonjour.
Und der Marvin.
Bonjour. Für die französischen Untertitel sorgst du, das kann ich nicht.
Ich dachte, das macht Alex.
Nee, Alex, ich sag das jetzt alles gar nicht. Können wir mit Fußball anfangen?
Nein, wir fangen schon mit Frankreich an, und zwar mit der Frankreich-Reise der Mannschaft und von euch, Bordeaux.
Ja, also gut, die Reise war ja schon ziemlich geil. Also ich muss schon mal sagen, ich bin Donnerstag los. Alex, du glaube ich Mittwoch auf Donnerstag, ne?
Genau, also wir sind Mittwochnacht los. Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wir haben uns um zwei getroffen, sind dann los. Sind mit Privat-PKWs gefahren, was auch, wenn ich mir die ganzen Busfahrer mal so angucke, die beste Entscheidung war. Also natürlich gibt's Leute, die haben es noch besser gemacht, wie der Marvin.
Ja, war schon relaxed im Endeffekt. Also ich meine, wir sind Donnerstagmorgen um 6 Uhr, das war natürlich eine ziemlich unchristliche Zeit, ja, aber im Endeffekt sind wir um 6 Uhr dann los mit dem ICE. Vorher gab es schon schöne Kontrollen von dem einen oder anderen Polizisten, aber lief alles relaxed ab, die Leute waren gut drauf, es war jetzt auch kein Stress, die haben sich auch Zeit gelassen und wir waren auch früh genug da, dann insofern hatten sowieso Sitzplatzreservierung und bei uns waren es auch Fans.
Du meinst Trinkplatzreservierung?
Ja, Trinkplatz und Sitzplatz. Bei uns waren auch Fans im Abteil, die sich auch an die Sitzplatzreservierung gehalten haben. Das muss anscheinend auch weitläufig anders gewesen sein. Ja, und dann sind wir halt...
Ja, ich habe gesehen, mit euch zusammen, also wir haben uns ja am Bahnhof im Prinzip, ja. Also an dem Bahnhof, wo Marvin angekommen ist, war direkt mein Hotel. Wir sind ein paar Stunden vorher schon angekommen und hatten eingecheckt. Und als ich dann aus dem Hotel Richtung Stadt gegangen bin, ist mir dann prompt der Marvin über den Weg gelaufen.
Ah. So ein Zufall.
Aber bevor der Marvin aus dem Zug ausgestiegen ist, kam hier so die gesamte Prominenz der Adlerfront erstmal auf uns zu. Also ihr hattet da schon auch heiteres Volk im Zug.
Ja, ja, da waren schon lustige Leute dabei. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, die haben zwar alle ein Adlerfront-Shirt getragen, ne? Aber von den Leuten, die da ein Adlerfront-Shirt getragen haben, hätte ich nur bei drei oder vier wirklich gedacht, okay, ja, das ist so das Metier von Leuten, was ich mir so unter Adler von vorstelle. Die anderen, das waren auch alles so schon Familienväter, der eine war ein bisschen älter, das waren vielleicht so schon Altgediente, die jetzt heute mal wieder die typischen Schlachtenbummler jetzt mal wieder mitmachen und so weiter und so fort. Also das war schon bunt gemischt, aber bei uns haben sich, wie gesagt, alle dran gehalten. Wir sind einmal kurz umgestiegen in Paris. Da mussten wir dann auch U-Bahn fahren. Das war auch ein bisschen, naja, problematisch, aber es hat alles im Endeffekt hingehauen, haben den Anschluss.
Ja, wahrscheinlich, weil ich schon einen Arsch voll hatte.
Ja, natürlich.
Problematisch mit dem U-Bahn.
Ja, wir haben uns mit den harten Alkoholikern noch zurückgehalten. Also ich habe mich...
Bis wohin? Bis hinter Paris?
Richtig, ja, richtig. Ja, also so sieht's aus. Also ich meine, ich habe ein bisschen Appleboy getrunken. Okay, der Dennis hat den einen oder anderen kurzen aus seiner Munition...
Aus seinem Survival.
Ich wollte gerade sagen, du meinst den Menschen, den du fotografiert hast, der diesen Rambo-Style... Genau. Kurze Gürtel um hatte.
Genau, er hatte den Rambo-Style Gürtel für kurze dabei, ja, und da wurde auch kräftig draus getrunken, also da konnten wir uns nicht erwehren. Ja gut, aber ich sag mal so, sind wir dann in Bordeaux angekommen, da war dann die Flasche Wodka auch leer. Ja. Also was soll man dazu sagen, aber die Jungs sind einiges gewohnt. Okay. Aber gut, an sich war die Fahrt war optimal. Also ich kann nämlich ICE und TGV, das hat wunderbar geklappt. ICE ist nochmal ein Tick besser, weil mehr Beinfreiheit. Aber ansonsten wunderbar, auch zurück lief das ohne Probleme.
Ja gut, dann in Bordeaux angekommen. Also Wetter war halt an dem Tag echt ein Traum. Blauer Himmel, die Sonne hat geschienen, ich glaube 7, 8 Grad. Also ich hatte auch nur einen Longsleeve und einen Pulli drüber, also keine Jacke an. Und dann ging es halt mittags erstmal ab in die Stadt. An ja, so einen Platz mit einem Torbogen, wo dann bestimmt schon 5000 Eintracht-Fans in Orange gekleidet rumgechillt haben, Bierchen getrunken haben. Und da war es halt auch echt super Stimmung, war lustig gewesen, zwischendurch immer mal gesungen. Die Franzosen hatten Bierstände aufgebaut. Bier war jetzt nicht ganz so ein Schnapp da unten. Ich glaube, wir haben 6 Euro oder so für ein Bier bezahlt.
Ja. Was für eine Menge?
glaube ich, ne?
Was maximal 0,4 bis 0,5, also je nachdem, wo du es gekauft hast, aber so viel war da nicht drin. Für 6 Euro war das schon relativ heftig. Ich habe dann auch nach den paar Tagen Bordeaux, habe ich dann auch in meinen Geldbeutel geweint, also das war schon alles nicht so ganz billig.
Sei mal froh, dass du nicht Raucher bist. Die Alex war nämlich so clever, in Deutschland keine Zigaretten zu kaufen, um an der ersten französischen Tankstelle die Schachtel für 7,40 Euro zu kaufen.
Oh Mann, das ist natürlich echt heftig.
Ja, also die langen schon hin. Aber war es mir auch echt egal, weil war halt echt super. Und auf dem Platz, also obwohl so viele Leute da waren, die Stimmung war top. Die französische Polizei hat sich extrem zurückgehalten.
War gar nichts.
Da standen drei, vier Polizeiautos. Die waren noch nicht mal voll uniformiert. Also die hatten schon Uniform an, aber nicht so, wie wir das aus Deutschland kennen. Mit kugelsicheren Westen und Knieschonern, Ellenbogenschützern und sonst irgendwas. Also da waren sie echt entspannt, haben sich dem Treiben so ein bisschen zugeguckt und auch wirklich gar nichts gemacht. Also es sind Bierflaschen über den Platz teilweise geflogen. Also nicht irgendwie randalemäßig, sondern halt einfach, keine Ahnung, Bier leer getrunken und Flasche hingeworfen. Aber hat halt echt kein Mensch was gesagt. Und dementsprechend ruhig war es dann halt auch.
Okay. Ja, nee, es war, also man muss schon sagen, es war eine durchweg friedliche Stimmung, war relaxed, aber es hing halt auch wirklich dazu, wirklich damit zusammen, dass die Leute, die Bordelesen, sage ich mal, oder die Polizisten, dementsprechend halt auch deeskalierend gewirkt haben. Da gab's nichts. Ja, die haben jetzt keinen Druck gemacht, die haben uns machen lassen. Und im Endeffekt war das eine gute Stimmung. Da ist dann auch noch ein orangener Ball hin und her geflogen, ja. Zwischenzeitlich, den haben sich die Fans immer zugeworfen, ja, oder zugespielt. Das war auch noch eine lustige Angelegenheit. Der Platz war ja irgendwann gerappelt voll, aber du hattest immer noch einigermaßen Platz zum Stehen. Also es war jetzt nicht so, weil es halt ein Freiraum war. Also es war eine wunderbare Angelegenheit und ein guter Sammelpunkt der Place de la Victoire, um dann weiterzulaufen.
Ja. Ja, als der Marsch sich dann in Bewegung gesetzt hatte, sah es auf dem Platz ein bisschen asozial aus, weil halt wirklich der komplette Platz voller Glasscherben lag, leere Bierdosen, Flaschen, und dann hatten in der Mitte an ein paar Leute dann so Feuerchen angezündet, und schräg gegenüber von dem Platz war so ein Sparladen. Das heißt, man hat relativ schnell gespannt, Bier hier teuer, deswegen lieber in den Spar gehen und diese Sixpacks kaufen, die aber alle halt mit Pappe umwickelt sind. Und die ganze Pappe wurde dann verbrannt und du siehst dann, wie dieser Riesenmob gröhlend von dannen zieht und auf dem Platz bleibt einfach nur ein Berg von Müll und drei, vier kleine Feuerchen und ein paar richtig Besoffene, die noch so halb auf dem Platz liegen, wie so Penner, die gerade am Aufwachen sind. Da habe ich ein Foto von gemacht. Also echt, das sah halt wirklich, wenn man sich so rumgedreht hat, sah das wirklich aus, als wären die Assis gerade eingefallen.
Ja, okay. Ja, also das klingt schon so, ja, das, ich meine, ich habe es ja gesehen, also dass da auch teilweise wirklich ein paar Feuerchen gezündet wurden. Es waren auch die ein oder andere Pyro wurde auch gezündet, ja. Aber wie gesagt, im Freien sage ich da jetzt nicht so wirklich viel und war ja auch kein Problem, aber es war schon heftig, was auch an Bierflaschen da zerbrochen ist. Das war schon ein bisschen grenzwertig. Hat mich gewundert, dass sich da keiner irgendwie ernsthaft verletzt hat. Wahrscheinlich hatten sie alle dickes Schuhwerk an, dann ging das einigermaßen. Aber der Tross, der dann gemeinschaftlich dann Richtung Stadion, wir wurden ja auch eigentlich umgeleitet, der Weg zum Stadion wäre ja viel näher gewesen, als er dann de facto war. Das war schon aber ein Erlebnis für sich. Also sowas habe ich als Fan noch nicht mitgemacht. Also im positiven Sinne. Ich fand, das war eine einmalige Aktion. Wir sind, ich weiß nicht, bestimmt eine Stunde gelaufen. Ich kann die Zeit
nicht.
Ja, eine Stunde.
Guck mal, wir sind gegen 6 ungefähr von dem Platz losgelaufen.
Ja, vielleicht waren es doch 2 Stunden, ne? Ich bin mir so unsicher, wie lang es jetzt genau war, aber es war wirklich eine ganze Zeit lang und auch immer gesungen und natürlich wurde auch die ein oder andere Pyro abgefeuert, aber auch die Fahnen wurden geschwenkt und so weiter und so fort. Wirklich durch diese großen Straßen. Du hast rechts und links die Leute gesehen, die Franzosen, die halt Videos davon gemacht haben, die sicherlich schon bei YouTube reingestellt haben oder der ein oder andere hat auch gewonnen. Also das war jetzt auch nicht so wirklich negativ. Du hast auch keinen gehört, der jetzt irgendwie gepfiffen hat oder so. Das war schon wirklich eindrucksvoll, wie die Menschenmassen da von dann ziehen. Also auch dieses gemeinschaftliche Singen war schon interessant. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Bekannte, die du halt vom Blog kennst, den einen oder anderen, weißt du, die siehst, ach, den hier oder auch ein paar gute Freunde. Und man hat sich alle zufällig, also unabgesprochen dort getroffen. Das war schon hammerhart. Also wer auch bei mir alles im Hotel war. Also, und ich wusste gar nicht, dass die auch hinfahren. Das war schon einmalig.
Ja, ich meine, das siehst du ja selbst bei dir und bei mir, ne? Also ich meine, wir wussten zwar beide voneinander, dass wir da sind. Ich hatte keine Ahnung, ob du mit dem Zug oder mit dem Auto fährst. Das habe ich ja auch erst erfahren, als wir zwischendurch mal geschrieben haben. Genau, und dann treffen wir uns einfach unabgesprochen direkt in dem Moment, wo du aus dem Zug rauskommst. Und so ging es halt an dem Tag wirklich pausenlos. Und was du eben gesagt hast, also Der Marsch zum Stadion ist, glaube ich, mit das Geilste gewesen, was ich je erlebt habe. Also das toppt wirklich vieles. Ich habe teilweise echt Gänsehaut gehabt.
Auf jeden
Da waren halt auch so ein paar Sachen dabei, was halt echt wieder auch so typisch für Eintracht-Fans ist, ne? Also zum Beispiel aus diesem Hurra, Hurra, die Frankfurter sind da, wurde dann halt relativ schnell Salü, ça va, die Frankfurter sind da. So, ja. Das finde ich halt einfach geil. Es ist ideenreich und es ist halt angemessen für Frankreich. Und also auch was du eben gesagt hast, die Franzosen, die kamen alle oben ans Fenster, die standen da, die standen teilweise auch mit ihren Kindern da und haben geguckt, so auf die Art, so was geht denn hier ab. Ja. Also ich nehme an, das hat in Bordeaux auch noch keiner erlebt. Es sind einfach 10.000, 12.000 Frankfurter, bei denen durch die Straße ziehen und singen und grölen. Und wenn du es jetzt nochmal sagst mit der Pyrotechnik, die fand ich auf dem Weg zum Stadion auch völlig in Ordnung.
Ich fand also die, ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich fand die mega geil. Das hat mir richtig gut gefallen.
Also, ja, genau, also auf dem Platz war das okay. Da wurden auch ein paar Böller gezündet, aber auch alles immer schön in Richtung weg von den Leuten. Das hat die Polizei mitbekommen, die haben es toleriert. Hat kein Mensch was gesagt, auch zur Pyrotechnik unterwegs. Es waren ja auch Frankfurter Polizisten mit dabei. Ja. Mit denen hatte ich mich vom Stadion noch ein bisschen unterhalten gehabt. Die waren auch mega lässig drauf. Die hatten sich orangene Binden angezogen gehabt, um halt irgendwo bei diesem Orange-Thema mitzumachen.
Ja.
Wir hatten dann gefragt, also im Stadion, als wir mit dem Tross ankamen, gab es halt zwei Möglichkeiten reinzukommen. Das eine war so ein bisschen rechts von dem Punkt, wo wir angekommen sind, und einmal linksrum rein. Und die hatten uns da schon gesagt, ganz locker machen beim Eingang. Wir haben das komplette Stadion freigegeben. Ihr könnt euch frei bewegen, egal was ihr für Platzkarten habt. Geht einfach irgendwo rein.
Okay.
Doch, die hatten uns das da schon gesagt gehabt. Er hat gesagt, ab der Mittellinie, ab den beiden Mittellinien, auf beiden Seiten ist das komplette Stadion reserviert für Eintracht-Fans. Bewegt euch frei im Stadion, wie ihr das wollt. Und dann sind wir linksrum reingegangen und ich bin noch nie so lässig ins Stadion gegangen. Also, ich weiß, du hast was anderes erlebt. Bei mir war es tatsächlich so, wir sind runtergegangen, wir haben uns vor dem Stadion noch ein Bierchen geholt, da war noch ein Nudelstand, wir haben ein paar Nudeln gegessen und ich habe die Karte genommen, ich bin reingegangen, da war eine Frau, zu der ich direkt hingegangen bin. Also ich habe in keiner Schlange gestanden. Ich bin direkt auf sie zu, musste nur meine Jacke kurz aufmachen und war im Stadion drin. Also kaum Kontrollen. Und es war tatsächlich wirklich, also so bin ich noch nie weder auswärts noch zu Hause in ein Stadion reingegangen.
Okay.
Also mega entspannt. Und wie gesagt, gerade die hessischen Polizisten, die dabei waren, die waren halt auch total locker drauf. Der eine hat gesagt, ey, ich finde es so geil, was ihr hier macht und total locker und ich wünsche euch jetzt ein schönes Spiel und ich bin froh, dass ich dabei sein durfte und so. Also halt echt super, super freundlich gewesen. Und das kenne ich auch von der Polizei normalerweise.
Nee, das ist wirklich, das muss ich auch sagen. Also ich hatte es ja jetzt schon im Bahnhof gesagt, also da lief alles gut. Ich will auch nochmal positiv hervorheben. Ich meine jetzt hier keine, also ich bin jetzt nicht bei der Polizei angeworben und mache jetzt PR-Arbeit für die oder so. Nee, so ist es nicht. Aber ich muss auch sagen, was jetzt auch gut war auf der Fahrt von Bordeaux, von Paris zu dem, wir waren beim Gare de l'Est und sind dann nach Montparnasse. Das war ja da sind wir mit der U-Bahn, mit der Metro gefahren und da hatten wir ja nur ein Zeitfenster von 50 Minuten. Und da hat die Polizei uns auch den Weg dementsprechend freigemacht und ist auch anscheinend vorgerannt, hat den anderen Zug angehalten, dass jeder, der in Paris Gare de l'Est angekommen ist, den in Montparnasse erwischt, Richtung nach Bordeaux. Also das haben die auch geklärt, dass das alles gut geklappt hat. Also da hatten wir mehr oder weniger Polizeibegleitung. Dass das alles reibungslos geklappt hat, das war wunderbar. Ich habe, wie die Alex schon angedeutet hat, ein bisschen anderes Erlebnis gehabt, als wir dann im Stadion selbst waren. Ich wusste das nicht, dass es der andere Block anscheinend komplett frei und offen war. Das hat keiner gesagt. Vielleicht, ich muss aber auch sagen, dass ein paar Jungs schon ein bisschen angedrungen waren oder so und vielleicht auch da gar nicht mehr zugehört haben. Das wurde bei uns nicht gesagt, deswegen haben wir uns wir sind nicht weitergegangen, sondern haben uns gleich da angestellt und da war es halt ein bisschen Gedränge.
Also ihr seid im Prinzip von da, wo wir gekommen sind, einfach noch ein Stück geradeaus
weiter. Genau, wir sind genau geradeaus weiter.
Ich bin und links die Straße runter.
Genau, du bist links rum. Das habe ich mir auch gedacht, das wär ja auch irgendwie gegangen, aber das habe ich im Nachhinein erst gesehen. Wir sind geradeaus runter und da war halt nur ein Teil offen von drei oder vier möglichen. Das war blöd. Das haben die erst mit der Zeit dann geöffnet. Da gab es ein bisschen Gedränge, war die Stimmung dann, also nicht mehr ganz so gut, war jetzt auch nichts Wildes, aber das war ein bisschen blöd. Und wie gesagt, kontrolliert wurde man halt nicht. Das kann man jetzt halten, wie man will. Aber als wir dann auch wirklich dieses eine Tor passiert haben, war es dann auch kein Problem, haben wir uns dann auch irgendwo in die Nähe von den Plätzen, die wir eigentlich gehabt hätten. Das war eigentlich okay. Ich wollte nochmal gerade sagen, der Marc hat eben schon getwittert, auch ganz lustig, dass sogar den ein oder anderen Fan gab, der auf seinem Balkon saß und Eintracht-Trikot anhatte, also den ein oder anderen Franzosen.
Das habe ich gesehen. Da gab es auf der einen langen, geraden Straße, gab es auf der rechten Seite so einen Balkon, da habe ich hochgeguckt, da hatte ich noch einen Franzose und auf einmal sehe ich, dass der Typ halt ein Eintracht-Trikot anhat. Und dachte mir so, hä, wie kommt denn das jetzt? Weil ich zuerst noch dachte, okay, ist es vielleicht ein Hotel? Aber ja. Nee, scheint wohl da zu wohnen, aber den habe ich auch gesehen.
Ja, ist auch geil. Also ich meine, das sind so kleine Randnotizen. Ja, das fand ich auch, finde ich eine coole Angelegenheit einfach, ja. Gut, also wie gesagt, ich hatte ein bisschen Stress mit dem Reingehen, aber war auch nichts problematisch. Das hat halt eine Weile gedauert, aber wir waren trotzdem früh genug da, um das ganze Geschehen innerhalb des Stadions mitzuerleben.
Ja, nochmal ganz kurz auf das jetzt zurückkommen. Also das war ja tatsächlich die einzige Szene, wo es, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen hitzig zugegangen ist.
Ja,
aber wenn vorher überhaupt. Bei allen Grenzkontrollen und so war ja echt alles lässig, was wir gerade auch erzählt haben. In der Stadt war es super lässig, auf dem Fanmarsch war es super lässig. Keine Verletzten, keine Schlägereien, alles easy. Wenn jetzt die Bild-Zeitung heute schon wieder einen Artikel raushaut, ich habe es heute Morgen gelesen, ich hätte kotzen können. Da wird auf einmal ein Gerücht in die Welt gesetzt, dass die UEFA ermittelt wegen, was stand da? Randalieren, Schlägereien?
Ja, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Wo kommt denn das her? Genauso mit dem Teilausschluss. Über den Teilausschluss spricht nur die Bild-Zeitung und alle anderen haben es im Laufe des Tages aufgegriffen. Aber ich bin der Meinung, das ist, wo sollen denn die Infos herkommen? Es ist nichts passiert. Die Pyro, die im Stadion abgebrannt wurde, das ist die größte Scheiße, die es wieder geben konnte. Und das hast du auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das war ja vor dem Spiel, hat ja jemand ein einziges Bengalo unten relativ in der Mitte gezündet.
Ja, genau.
Da hat der komplette Block gepfiffen.
Richtig. Ja, und auch da war auch gerade der Fischer zugegen und hat schon geguckt, oh nein, das muss doch nicht sein. Der ist ja vorher zu jedem in jeden Block, also vor jedem Block hat sich da bedankt fürs Erscheinen der Fans. Und da war es gerade so, da wollte er gerade gehen, hat dann gesehen, dass der eine Fan da schon was gezündelt und hat dann schon da guckt so, ich kann es jetzt gar nicht so beschreiben, müsste ich euch zeigen, aber er hat so, oh nein, muss doch jetzt nicht sein und so weiter und so fort. Ja. Dem war das dann schon unangenehm. Deswegen hat dann auch der ganze Block dann im Endeffekt gepfiffen. Das war wirklich unnötig.
Ja, und danach war es aber einfach zu viel. Also danach war halt einfach, es wurde halt einfach viel zu viel gezündet, als dass du da hättest die Pfiffe oder so noch wahrnehmen können. Und dann war da auch die Gegenwehr, sag ich mal, von den Fans nicht mehr da. Aber du hast schon gemerkt, wenn du dir alleine mal anguckst, wie viele Leute da die Aktion ausgepfiffen haben und gebuht haben, dass das keine sehr große Akzeptanz im Fanblock hat.
Ja, und also da hast du vollkommen recht. Was ich aber noch sagen muss, ist, dass selbst... Wie immer man jetzt zu den Pyros stehen will, muss ich sagen, dass die Möglichkeit dort relativ optimal war, weil du konntest die Pyros dann einfach runterlegen. Da gab es so einen großen Schacht, du konntest sowieso nicht direkt aufs Spielfeld, als du hättest jetzt nicht einfach flitzen können, das wäre nicht gegangen, weil da viel zu ein großer, wie soll ich sagen,
Betongraben.
Ja, da war ein großer Betongraben und da konnte man als Fan die Pyro dann einfach reinschmeißen und wurde die kontrolliert abgebrannt. Also eigentlich total unproblematisch, ja. Also,
ja und nein, man hätte es unproblematisch machen können, aber da wir ja vorher diese Plastikdinger geworfen haben, diese Streifen, ne?
Ach,
die ja dann alle noch hinter diesem Betongraben lagen. Was machen die Vollidioten, anstatt das wirklich einfach nach unten in den Betongraben zu werfen, wo nichts passieren kann? Nein, wir werfen es nach vorne, wo die ganze Plastikscheiße anfängt zu brennen. Also, wenn sie es schon machen müssen, dann doch wenigstens mal halbwegs geschickt. Und nochmal zum Thema Idioten, wenn sie schon meinen Pyros abfackeln zu müssen, dann sollen sie doch auf ihre eigene Fahne verdammt nochmal aufpassen. Jetzt hat die blaue Europafahne ein fettes Loch drin.
Ja,
ey, wie bescheuert kann man denn sein?
Aber hatte die nicht schon eins? Also ich habe das schon beim letzten Mal gesehen. Ich dachte, ich war mir eigentlich sicher,
dass ich sie vorher noch ganz gesehen habe.
Der Meinung war ich eigentlich auch.
Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie schon mal gedacht, ich hätte schon mal ein Loch drin gesehen, vielleicht war es aber eine andere. Vielleicht haben mittlerweile genauso wie die Mannschaft mehrere Löcher, ja, kann alles sein. Also ich habe irgendwie im Gedächtnis gehabt, auf jeden Fall sah es dämlich aus. Gut war aber ein Foto, was, glaube ich, von der Eintracht dann offiziell veröffentlicht wurde, als der Armin Fee die Fahne geschwenkt hat. Da hat man das Loch gerade nicht gesehen, ja.
Das stimmt, Da hatte ich mich auch noch gewundert und dachte mir so, hey, was ist denn da? Wo ist denn das Loch?
Das haben sie ganz geschickt gemacht, weil das war an sich ein sehr, sehr schönes Bild, als der Federn am Ende die Fahne geschwenkt hat. Das war auch so ein bisschen ein emotionaler Moment. Ja, also wie gesagt, man kann zu den Pyro stehen, wie man will. Ich muss halt sagen, das sah zum Beispiel auch gar nicht so verkehrt aus, Naja, aber ja, ich tue mir da ein bisschen schwer. Es ist halt blöd.
Nee, ich musste aber gerade lachen, weil ich bei der Bildzeitung online gerade eben ein fettes Bild gefunden habe, wo gerade eine Nahaufnahme ist, wo du dieses Loch quasi bildfüllend sehen kannst.
Ja, ja, klar. Nee, das war auch ein richtig großes Loch. Aber ich will nochmal darauf zurückkommen, was der Alex gesagt hat. Ich kann halt beim besten Willen nicht verstehen, wie die Bildzeitung solche kruden Theorien aufstellen kann, weil es gab keine Randale. Ich bin den ganzen Abend noch in Bordeaux rumgelaufen, überall. Ey, da gab's gar nichts. Die Stimmung war mega geil und wir
haben mit Bordeaux-Fans nachher gefeiert. Der eine Kumpel, mit dem ich unterwegs war, der hat, keine Ahnung, einen Schal von den Bordeauxern bekommen und so. Also
es gab überhaupt kein Beef, ja? Überhaupt nichts.
Beef. Oder?
Ja, naja. Nee, es war wirklich alles, es war eine relaxte Atmosphäre. Wir waren ja mehr Frankfurter als Bordeaux-Fans da, ja? Also insofern, und uns wurde auch einen Tag später wurde noch gesagt, hier, Frankfurt, ja, geil und so weiter und so fort. Also es war nichts Negatives. Ja. Und es gab auch hundertprozentig keine Randale. Was es gab auf dem Weg war halt, natürlich gab es ein bisschen Umweltverschmutzung, ja? Also es bleibt halt nicht aus, dass der eine oder andere vielleicht mal austreten muss oder dass die eine oder andere Flasche irgendwo keine Ahnung, ins Gebüsch geworfen wurde. Ja, das
ist aber doch bei 12.000 Leuten ganz normal. Also, das, und ich glaube, da sagt doch keine Sau was.
Und deswegen, wenn dann hier Teilausschluss, dann ärgere ich mich ehrlich gesagt auch über die ganzen Vollpfosten, das ist jetzt mal böse gemeint, aber da ärgere ich mich über die ganzen Vollpfosten, die alles mehr nachplappern müssen.
Wow, was die Bildzeitung. Ein fettes Feuerwerk ab, ne?
Was?
Beim DFB-Pokalspiel von Dortmund. Haben sie unten ein Banner, entzündet den Funken der Hoffnung und lassen ein fettes Feuerwerk steigen. Oh, okay. Also richtig mit unten alles voll Bengalos und dann Raketen, hier so richtige Silvesterraketen.
Wo guckst du das?
Sky.
Aha, wieder Sky. Ja,
also auch wenn ich gerade eben so schön auf die Pyro geschimpft habe, das war gerade schon ein geiles Bild. Aber ich will es halt bei uns einfach im Moment nicht mehr haben. Ey. Wir haben jetzt 40.000 Euro schon bezahlt und es ist doch klar, wenn wir stehen jetzt kurz vor der K.O.-Runde, ich habe keinen Bock auf Sanktionen und das muss einfach nicht sein. Und wie gesagt, es sah halt schon, natürlich sieht's cool aus und ich habe halt auch ein mega geiles Bild gemacht, so im Hintergrund. Siehst du so die Flammen oder auch als wir im Zug mit den Leuten ins Stadion gegangen sind, wenn du es halt vorne am Anfang der Herde immer brennen siehst, aber es ist doch auch mal gut jetzt.
Ja, wie gesagt, ich meine, ich höre jetzt sofort auf damit, ja. Aber ich will es jetzt auch nicht die ganze Zeit beschönigen. Ich will nur kurz sagen, wenn es einen Grund gibt, mal ein bisschen Büro zu machen, dann war das schon eher der Grund als ein Spiel gegen Hintertupfing oder so, weißt du? Also das hat irgendwie. Ich fand, es hat gepasst, es ist ja nichts passiert und so weiter. Und die Stimmung, und das muss man auch sagen, oftmals ist bei Pyro die Stimmung irgendwie negativ, ja, die Grundstimmung, wenn irgendwas ist, wenn es nicht so läuft, das war ja bei uns damals in der Abstiegssaison so, ja, Randalemeister und der ganze Scheiß, das war für mich eine eher aggressivere Haltung gehabt. Das war jetzt einfach ziemlich relaxed. Gut, wir können darüber diskutieren. Positiv ist es für den Frankfurter Eintritt auf keinen Fall. Es wird auf jeden Fall irgendwelche Konsequenzen haben. Dass aber jedoch ein Teilausschluss hier wirklich zu erwarten ist, das lasse ich wirklich mal dahingestellt. Das glaube ich nämlich eher nicht. Da ist die UEFA auch nicht so, das macht die UEFA nicht so oft. Das macht sie manchmal und dann auch zu Recht, wenn es um rassistische Dinge geht. Wenn es um rassistische Dinge geht, wenn es um politisch motivierte Dinge geht, aber bei so einer Scheiße. Und frag die Leute in Bordeaux, das sage ich auch, das war Werbung. Erstens war es Werbung für den perfekten UEFA Cup, auf den jeder Trottel schimpft. Ja, und dann war es Werbung, es war auch Werbung für den Fußball an sich. Also ich meine jetzt nicht die Pyro, aber dass überhaupt 12.000 an einem verfickten Donnerstag hier diese 1.100 Kilometer auf sich nehmen. Und das sind nicht alles Arbeitslose. Alex, du bist auch nicht arbeitslos, ja? Und Arbeitslose können sich sowas nicht leisten, zum großen Teil. Ja, dass man diesen Weg auf sich nimmt und das mitmacht alles, das ist Werbung. Das muss man mal positiv sehen. Und ich weiß nicht, ob die UEFA dann wirklich sagt, okay, den hauen wir mal einen auf den Latz. Dass es Geld kostet, das kann gut sein. Die Eintracht hat dadurch aber auch ein bisschen Geld verdient und wenn sie die Hälfte abgeben, muss mir auch egal. So, sorry, Alex. Wolltest du noch mal sagen?
Ja, ich bin da halt generell anderer Meinung. Also
wie meinst du das jetzt?
In großen Teilen. Also ich glaube auch nicht, ich glaube, dass mit dem Teilausschluss, also die UEFA, die hat ganz andere Sorgenkinder als uns. Also da sind wir ja echt noch einer der Harmlosen. Also auch Bordeaux, ne? Ich meine, hat man zwar durch unsere weiße Wand und Wolke nicht mehr so gut gesehen, aber die haben ja genauso gezündelt. Ja, genau. Also bei denen ist es ja fast genauso im Block abgebrannt wie bei uns. Ja. Und wenn du dir mal anguckst, für was für Vereine und was für Aktionen Teilausschlüsse gegeben werden, also da ist die Eintracht echt ein Waisenkind dagegen. Also da muss man aber die Kirche im Dorf lassen und ich weiß nicht, woher dieses Gerücht jetzt wieder kommt. Ja, aber nichtsdestotrotz, es hätte auch nicht sein müssen. Der Tag war schon geil genug. Vorher auf dem Zug ein bisschen was abbrennen, wäre alles in Ordnung gewesen. Die Stimmung war, bevor das Spiel angefangen hat, auch grandios. Hätte gelangt.
Ja, es hätte auch gelangt, weil insofern, weil es ja eine schöne und feine Angelegenheit war, dass diese Plastikteile da, ja, oder was ja. Es, oder was es war, das hat ja auch ein schönes Bild ergeben. Also ich meine, wie gesagt, deswegen muss so eine Pyro-Action grundsätzlich eh nicht sein. Wir sind ja eh ein, sag ich mal, gebranntes Kind, ja. Da hätten wir drauf verzichten können. Aber wie gesagt, ich will nur mal sagen, es war trotzdem in einer friedfertigen Richtung und nicht, wie es manche auslegen wollen. Deswegen gibt's Schlimmeres. Aber gut, du musst halt sagen, da haben viele halt auch kein Feingefühl und da fängt das Problem halt auch wieder an, ne? Ja. Aber gut, zum Spiel selbst, wenn wir jetzt mal darauf kommen, das ist sowas, was man eher vergisst, im Gegensatz zu dem, was vorher passiert war. Da muss ich ehrlich sagen, vielleicht war ich zu kritisch eingestellt, aber da habe ich 90 Minuten eigentlich gemotzt.
Ja, das ging mir aber auch so. Ey, ich hatte so eine miese Stimmung auf einfach. Das Problem ist halt, du erlebst einen deiner geilsten Tage als Eintracht-Fan. Du bist euphorie geladen, du hast schon einen geilen Tag hinter dir, du hast nicht viel gepennt, du hast den einen oder anderen Schoppen schon getrunken und du hast jetzt einfach Bock, dass dieses Spiel losgeht und dann kommt sowas. Dann kommt halt ein Spielball raus, was halt von vorne bis hinten Grütze ist, was nur durch Fehlpässe bestimmt ist, was vorne und hinten nicht zusammenpasst, wo einfach so viele Fehler gekommen sind und ich musste mich wirklich motivieren mitzusingen. Du hast doch gemerkt, dass die Stimmung im Stadion immer weiter nach unten gesunken ist, weil ich meine, wir waren nicht die Einzigen, denen es so ging. Ich habe mich immer wieder versucht zu motivieren, zu sagen, komm auf Alex, weiter mitsingen, Stimmung machen und dann gucke ich wieder auf das Spielfeld und sehe, dass irgendjemand mal versucht nach vorne zu laufen und auf der rechten Seite mal wieder überhaupt keiner ist. Oder wir nach dem zweiten Pass schon wieder den Ball verlieren und dann geht's halt auch einfach nicht mehr.
Ja, also es war wirklich so, dass wirklich viele sich schwer taten, sich längerfristig mal für mehr als 10 Sekunden liedtextlich zu motivieren. Es hing aber auch zum Teil damit zusammen, dass irgendwie ich das Gefühl hatte, dass die Beschallung nicht so optimal
war. Ja, die Akustik war für den Arsch, deswegen ist der Martin ja auch irgendwann hochgegangen. Die hatten zuerst versucht, alles von unten zu machen.
Ach, der Martin war bei euch oben.
War zuerst ganz unten. Ja. Und ist dann relativ weit hoch nachher gegangen.
Ja, weil bei uns halt war ja der andere. Ich habe einen Namen vergessen. Hier, der mit den roten Haaren und so weiter und so fort. Ja, und der
waren ja 3 oder 4 Megafone da.
Ja, genau.
Aber du hast so einen Schallverlust, dadurch, dass das ist ja nicht so wie bei uns, wo es dann im Prinzip direkt hoch geht und relativ gestaut dann ist, sondern das ist ja ganz flach angelegt und dafür viel breiter auseinandergezogen. Ja. Und du hast halt echt teilweise einen Versatz gehabt. Also du warst, glaube ich, ganz rechts, ne?
Ja, genau.
Das müsste so 19 oder sowas gewesen sein um die Ecke. Ich war 17, das war halt genau auf der anderen Seite. Also ich war relativ weit links, du warst relativ weit rechts.
Auf jeden Fall.
Irgendwas gesungen habt, dass es bei uns angekommen ist, also wir hätten Kanon singen können. Und so kam es halt auch die ganze Zeit rüber. Okay. Und dann kamst du spätestens bei der zweiten Runde kamst du aus dem Takt, weil du dann da irgendwas gehört hast und selber irgendwie ganz anders gesungen hast und die unten mit Megafon haben es halt auch nicht hingekriegt und dann ist irgendwann der Martin nach oben gegangen. Also einfach in der Mitte gerade hoch.
Ja, genau. Ja,
und dann ging es mal eine Zeit lang ein bisschen besser, aber ich meine, jo, es lag nicht nur an der Akustik.
Nee, das war auch so ein Teilding, was der ganz Sache ein bisschen Abbruch getan hat, aber ich sag mal so, wäre das Spiel besser gewesen, hätten wir uns darüber ja wahrscheinlich heute nicht unterhalten müssen. Fakt ist, dass das Spiel an sich schlecht war. Ich muss sagen, das habe ich ja heute schon geschrieben, Rode hat für mich ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht. Ja, also das, meine Fresse, da ist kein Pass angekommen. Also der ist immer zu spät auch gewesen. Der kann dann gerade aus den Ball schlagen, da ging gar nichts. Und ich muss auch ehrlich mal sagen, es gibt auch so viele andere Spieler, von denen will ich eigentlich auch, fast nichts mehr sehen. Ja, und Oczipka hat eine ganz, 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 ganz grausame erste Halbzeit gehabt. Die zweite, da war er ein bisschen besser. Da hat er den einen oder anderen Ball auch gut, gut gerettet, will ich mal meinen. Aber die erste Halbzeit, das war unfassbar schlecht. Und auch die Flankenhäufigkeit war halt nicht da. Ja, ich muss ein paar netter, ist mir überhaupt gar nicht positiv aufgefallen, wie der ganze Angriffstrost, das war alles gar nichts. Also da hat es an allen Ecken und Enden hat es da gehakt. Das war gar nichts. Aber irgendwie, ich meine, man muss ja sagen, Bordeaux hat unglaublich viele Chancen gehabt, zumindest kam es mir so vor, aber das Ding reingemacht haben sie halt auch nicht.
Weil der einzig wirklich gute Mann auf dem Platz der Trapp war.
Auf jeden
Fall. Also der hat 2, 3 Dinger gehalten, Hut ab. da hat er, das war echt mal wieder ein Spiel, wo du sagen kannst, danke Trapp, da hat er uns den Punkt gehalten.
Auf jeden Fall. Also Trapp hat wirklich für mich als einziger ein richtig, richtig gutes Spiel gehabt. Zambrano war aber auch gut, das muss man auch sagen. Ja, Defensive, der hat auch noch viel rausgeholt. Wir hatten ja gestern die Kämpf-Diskussion auf Twitter. Das habe ich nicht so mitbekommen, weil ich das die Leistung von Kämpf nicht objektiv beurteilen kann. Da bin ich ganz ehrlich. Ich mag den Jungen. Ich finde, das ist ein Talent und deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht ganz objektiv beurteilen. Da muss kein so gutes Spiel gemacht haben. Gut, und auf jeden Fall hat der Zambrano...
Ich fand's halt auch nicht so doll. Der hat zwei, drei Böcke geschossen gehabt. Da hast du auch die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Er fällt halt hinterm Zambrano fällt er extrem ab. Aber, und da muss man jetzt den Jungen echt in Schutz nehmen, es geht schlimmer. Wenn man einen Flug da hinten reinstellt, dann sieht das ganze Thema auch nochmal einen Tacken schlechter aus.
Genau.
Ja. Von daher, er kommt an der Leistung von einem Andersen überhaupt nicht ran im Moment noch. Ich meine, klar, der Andersen hat auch lange gebraucht, um da hinzukommen, wenn wir uns mal dran erinnern, wie Zambrano und Andersen am Anfang der letzten Saison gestanden haben. Da haben wir auch gedacht, die Innenverteidigung ist das größte Problem, was wir haben. Die haben ein halbes Jahr gebraucht, um einen Rhythmus zu finden, um hinten sicher zu stehen. Weil in der Hinrunde der letzten Saison war nämlich die Innenverteidigung unser größtes Problem. Und da sei dem Jungen auch mal gegönnt, dass er an einem fast zwei Jahre eingespielten Innenverteidiger-Duo im Moment so nicht rankommt. Und wenn man sich die Alternativen mal anguckt, die wir haben, da ist er schon eine der besseren Alternativen.
Genau, und dann musst du ja sagen, dass der Andersen zum Beispiel ja auch noch das Jahr zweite Liga-Zeit hatte bei der Eintracht. Ne?
Ja.
Dann halt auch nochmal sowas. Ne? Also wie gesagt, klar, wir können darüber dann viel reden. Fakt ist, dass zumindest der Zambrano für mich eine richtig gute Partie abgeliefert hat. Da gibt es dann kein Vertun. Und für mich war auf jeden Fall der Trapp, den Team Nummer 1 dann an dem Abend, der hat viel rausgehauen und dann fast den einzig guten Spielzug, den wir machen, der führt dann auch gleich zu einem Tor von Lanik, der für mich auch nicht so schlecht war, weil ich war froh, dass der Lanik eingewechselt wurde für den nicht präsenten Rode. Und ja, Lanik welche Minute war das? Irgendwann Mitte der 80. Ja, 83. haben wir den Spieß mal umgedreht. Wir machen ein scheiß Spiel, machen trotzdem das Tor und gewinnen 1-0. Damit auch der Fluch der 86. Minute, irgendwo der 88. Minute beendet. Das hat mich sehr gefreut. Aber halt von der Leistung her war das halt trotzdem nichts. Ne?
Ja, absolut. Also ich kann noch nicht mal mit diesem sehr gefreut mitgehen. Natürlich freue ich mich, dass wir das Ding gewonnen haben. Aber in der Minute, wo das Tor gefallen ist, klar, habe ich mich über das Tor gefreut. Aber als dann der Abpfiff kam, war bei mir irgendwie gar nicht so... Also da kam erstmal, ich war immer noch so negativ drauf von den 90 Minuten, so richtig Freude kam bei mir eigentlich erst beim Auslaufen der Mannschaft wieder auf.
Ja,
also da kam erstmalig meine richtig gute Stimmung wieder.
Ja, da gebe ich dir. Ja, nee, das stimmt auch, weil ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe, glaube ich, 10-mal, meine Kumpels und ich, wir haben uns 10-mal angeguckt, haben halt andauernd gesagt, meine Fresse, so ein beschissenes Spiel von der Eintracht haben wir schon Jahre nicht mehr gesehen. Ja. Also das haben wir, glaube ich, wie dauerhaft wiederholt und nicht nur, weil wir schon den einen oder anderen Apple-Interest hatten, sondern weil es wirklich so war, dass das Spiel an sich ein einfacher Grottenkick war. Also so wirklich, wirklich schlecht. Ich habe in der letzten Zeit wirklich viele beschissene Spiele gesehen. Ich war selbst auch beim FSV und so weiter und so fort. Ich habe mir wirklich viele Spiele angeguckt, und ich war auch schon in Mattersburg und habe mir schon viele Spiele angeguckt, die du ja normalerweise nicht anschauen solltest. Ja, aber das war wirklich einer der allerschlechtesten. Aber
ich gehe jede Woche zu Rot-Weiß-Walldorf.
Ja.
Sechste Liga, also. Ja.
Und aber mal ganz ehrlich, das wussten die Jungs, das hast du gemerkt. Jeder Einzelne war auch schon während des Spiels aufgrund seiner schlechten Leistung, dass nichts zusammengepasst hat, war sauer. Ein Schwegler, der hat teilweise einen Ball weggeschmissen, weil er gemerkt hat, also so auch weggehauen und so. Und auch ein Schröck, beim Schröck ist mir sehr krass aufgefallen, dass er mal einen Ball nicht so richtig gut gerade gespielt hat oder nicht mehr bekommen hat, der war richtig sauer. Die wussten, dass die Scheiße zusammenspielen und das macht auch keiner böse. Aber irgendwie, es will momentan einfach nicht, es will nicht zusammenpassen. Und ich meine, als wir mit den Jungs gefeiert haben, die haben sich ja, denen war das ja fast schon ein bisschen peinlich, dass die sich haben feiern lassen. Das hast du ja schon gemerkt.
Aber das hat sich alles nachher gelöst. Also als sie in die Kurve gekommen sind, war halt immer noch keine richtige Stimmung da.
Richtig, richtig.
Das hat sich eigentlich erst gelöst, als dann mal so 2-3 Minuten vergangen sind, die Mannschaft am Auslaufen war und dann auf einmal ist der Funke wieder übergesprungen.
Auf jeden Fall. Und das war dann richtig cool. Genau, die waren beim Auslaufen. Wir mussten ja auch eine Weile in den Blöcken verweilen, bis wir dann rauskamen. Und dann ging es halt richtig rund. Das war schon cool, ja. Also dann, die haben sie, glaube ich, auch zweimal mitgemacht, ne?
Ja. Also das ist sowieso eine der geilsten Sachen, die ich im Moment finde, die wir so im Stadion machen. Also wenn sich halt alles hinsetzt und wir dann erst ganz leise singen und dann halt irgendwann bei Schwarz-Weiß wie Schnee aufspringen und ganz laut singen. Also wenn wir das machen, ist eigentlich mein Stadiontag immer schon in Ordnung. Dann hat der Alex gute Laune und alles gut. Ja. Und das haben wir halt mit der Mannschaft gemacht. Das was halt auch geil war, ist die ganze Kurve schreit hinsetzen und auf einmal die Ordner aus setzen sich vor unserer Kurve hin, nur weil sie auch orange Leibchen hatten und weil wir hinsetzen schreien. Ja. Das sind halt auch so Szenen, echt geil.
Aber das will ich auch mal sagen, das zeigt doch auch, dass die Stimmung auch gegenüber den Ordnern nicht dramatisch war. Weißt du, es war überhaupt nichts. Das zeigt auch, das war alles relaxed und selbst die Ordner und da haben wirklich die einen oder anderen mitgemacht und so. Also es war alles ein positiver Abend, deswegen es war ein gut gelaunter Abend, also da gar keine Aggression und nichts. Und das war dann auch echt so das Highlight hier. Und dann schwarz und weiß wie Schnee und dann sind sie alle echt abgegangen und das war schon krass und da haben sich auch die Spieler sichtlich gefreut. Also das war schon ein geiler Moment. Auch Highlight, fast das einzige Highlight nach dem Spiel, ich will mal sagen, nachdem wir reingekommen sind, nach dem Spiel war wieder ein Highlight. Und dann halt, als der Fee, der sich erst lange hat bitten lassen, dann wirklich noch rausgekommen ist, das war auch toll. Ne?
Also ich meine, du hast zwar gemerkt, dass der ist in so Situationen nicht so locker, wie er sonst ist. Ne? Also ist ein Medienprofi, aber ein Fanprofi ist es nicht. Nee. Also ich fand's auch saugeil. Ich fand's saugeil, dass er die Mütze aufgezogen hat, dass er überhaupt noch gekommen ist. Weil das fing ja eigentlich vor dem Spiel schon an. Der hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube auf Kabel 1 hat er ein Interview gegeben und es war halt in der Kurve, wo ich stand, war es halt direkt vor der Kamera, also da stand die Kamera und hat er das Interview gegeben und wir hatten ja vor dem Spiel schon die ganze Zeit Armin Fee gerufen. Und das war halt genau während er da vorne das Interview gegeben hat, schreit die ganze Kurve im Hintergrund Armin Fee, Armin Fee. Und da hat er aufgehört, sein Interview zu geben, hat aufgehört zu reden, dreht sich rum, klatscht uns zu, stößt die blonde Frau an, die das Interview mit ihm geführt hat und zeigt auf die Fankurve. Also da hast du halt schon gemerkt, wie bewusst er das doch wahrnimmt. Und als er dann nachher nochmal rausgekommen ist, nachdem wir, keine Ahnung, eine gefühlte Viertelstunde Armin Fee gesungen haben oder gerufen haben, fand ich halt schon geil. Aber ich finde, er wirkt im Umgang mit den Fans vor der Kurve sehr, sehr unbeholfen.
Ja. Wirkt irgendwie so ein bisschen so neutral, finde ich.
Also du hast schon gemerkt, dass er da extrem, was heißt gerührt, also du hast schon gemerkt, dass ihm das was bedeutet, aber auch wie wir ihm die Fahne so gegeben haben, der hat es gemacht, aber das ist halt auch das, was bei der Mannschaft im Moment so fehlt, da ist keiner dabei, der was mit uns anzufangen weiß.
Ja, das
weißt
ist
du? Halt, also das ist, wenn du das jetzt mal vergleichst mit, keine Ahnung, blöder Vergleich, ein Klopp. Der klettert mal auf den Zaun, schnappt sich das Megafon und ruft irgendwas. Sowas kriegt
das
momentan
er,
glaubst,
aber, das wird er auch
aus
nicht
unserer,
machen.
Genau.
Das wird er bei Dortmund nie wieder machen. Das hat er bei Mainz gemacht. Aber das wird ein Klopp beim BVB auch nicht mehr machen. Da lege ich die Hand für ins Feuer.
Meinst du?
Möglich. Aber ein Fee würde sowas auch auf keinen Fall machen. Und aus unserer Mannschaft würde das überhaupt keiner machen. Also da ist im Moment keiner dabei, der so ein bisschen geübt im Fanumgang ist, weißt du? Einfach mal irgendwie die Initiative zu ergreifen und zu sagen, okay, wir machen jetzt mit den Fans mal irgendwas. Weißt du, dass die auch mal irgendwas machen. Und das kann weder der Fee noch sonst irgendjemand aus der Mannschaft. Und wenn es eine beschissene Humper ist oder irgendwas.
Ja, ich komme jetzt mal kurz darauf zu sprechen. ich gehe jetzt auf die Hüte eine auf die Mützen und so weiter und so fort. Es gab von der Eintracht offiziell eigentlich ein Statement, also nicht offiziell, aber innerhalb der Eintracht, dass man sich nicht orange bekleiden soll und dass man als Mitarbeiter der Eintracht sowas halt nicht machen soll. Also dass man sich da differenziert. Okay. Das könnte theoretisch auch ein Punkt sein, der uns oder der die ganze Angelegenheit ein bisschen schwieriger gemacht hat. Das klingt für mich so, als will man sich von offizieller Seite dem Ganzen ein bisschen fernhalten, damit man halt nicht sagt, man hätte es irgendwie veranlasst, wenn da irgendwas Negatives passiert. Also ich weiß halt von der einen oder anderen offiziellen Stelle, zumindest von den Mitarbeitern, dass die angeraten wurden, sie fahren zwar mit nach Bordeaux und machen auch die Reise mit, aber die haben ja auch einen offiziellen Plan, den sie dann zwischendrin noch gemacht haben. Ich glaube, die sind irgendwo noch separat hingefahren, haben sich noch was angeguckt und wurden angewiesen, nichts Orangenes zu tragen.
Ja gut, aber ich meine, der Fischer hat direkt vorm Spiel eine Mütze aufbekommen, die er auch angezogen hat.
Ja.
Fischer, ja gut, aber ich wollte gerade sagen, Fischer, dem ist es auch gerade mal so vollkommen egal. Der macht ja seinen eigenen Kram.
Der Fischer scheißt auf alles. Dem ist es egal. Dem soll erstmal einer ankommen. Weil im Zweifel sagt er, ich kann dich nicht hören, du bist so klein. Ja, und das ist halt, ja, und das ist halt der große Vorteil, ja. Dem Fischer ist es scheißegal. Und aber der Fischer ist halt auch ehrlich gesagt, sagen wir mal ganz ehrlich, ein Medienprofi. Und aber auch ein Typenprofi. Der kann, ganz ehrlich, der kann mit Leuten super umgehen. Und der Faye, das muss man auch sagen, da hast du vollkommen recht, Alex, der hat da so seine Berührungsprobleme, eher halt als ein Fischer. Ein Bruchhagen ist jetzt auch nicht so, glaube ich, nicht der menschennaheste Typ, aber spannen wir den Kreis zur ganzen Mannschaft, da haben wir natürlich auch so ein Ding. Ich will aber nur sagen, was auch noch da reinspielen kann, ganz abgesehen von der offiziellen Sache, wie oft hat der Fede schon gehabt, dass er irgendwie Fehl gerufen wurde, das war bestimmt auch bei Stuttgart so. Und irgendwann ist das Pendel umgeschlagen und dann hieß Fehl raus. Weißt du, was ich meine? Ja. Und so ist das Trainergeschäft. Und irgendwann, wenn ich das irgendwann mitbekomme, irgendwann ist es mir auch egal. Weißt du, was ich meine? Wenn ich zum 10. Mal meinen Namen höre, dann finde ich das nett, dann finde ich das gut, dann freue ich mich. Aber ich weiß auch ganz genau, und das hat er ja selbst schon gesagt, wie das Pendel wieder umschlagen kann und heißt Scheiß auf den Kack Fehl, womit wir uns heute noch beschäftigen, den will ich nicht mehr sehen, raus mit dem. Weißt du, so schnell kann das umklappen.
Lass es uns doch gerade reinschmeißen. Also ich meine, es gibt ja jetzt auch schon die ersten Stimmen, die wohl verlauten lassen, dass sie den Trainer gerne loswerden. Also in meinem Bekanntenkreis und Umfeld gibt es das Gott sei Dank nicht.
Nee, aber natürlich, ich meine jetzt nach dem Hannover, wir kommen nachher eh nochmal auf das Hannover-Spiel separat zu sprechen, aber jetzt nach dem Hannover-Spiel wird die Kritik doch wieder sehr, sehr laut. Und da gibt es anscheinend, ich meine, wer heute Volltreffer gesehen hat, oder war das gestern? Ich glaube, es war gestern. Ich weiß nicht, gestern oder heute, ich weiß nicht mehr, so Zeit ist nicht mein Ding. Ja, Zeit ist nicht mehr so mein Ding. Da hat der Dustewitz sich ja auch für meine Empfinden zu Recht aufgeregt, dass es anscheinend bei ihm im Bekanntenkreis auch viele gibt, die sagen, Fee, raus, der hat ja so viele Fehler jetzt auch gemacht und das läuft ja kein, es läuft ja nichts mehr in der Mannschaft und jetzt haben wir gegen Hannover verloren und jetzt wird Zeit, dass mal ein neuer Trainer kommt. So. Das ist momentan der Standpunkt. Wenn du dir Twitter anguckst, gibt's auch den einen oder anderen. Ich habe ja heute einen Blogbeitrag verfasst. Gut, ich meine, wenn ich jetzt den Sunny jetzt anspreche, der hat ja auch eine schöne Antwort schon gegeben. Das hat er ja auch ganz klar deutlich artikuliert. Der sagt es ja übrigens auch schon seit fast einem Jahr. Bei ihm hat es ja angefangen, als Fee und Schalke einen engeren Kontakt hatten. Gut, bei anderen fängt es aber wesentlich später jetzt erst an und jetzt geht's dann trotzdem rund und dann wird halt gesagt, hier, Fee, raus jetzt. Wir müssen jetzt alle Register ziehen, damit uns nicht nochmal ein Abstieg passiert. Und deswegen gibt es anscheinend schon langsam eine Diskussion.
Ja, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann. Also für mich entbehrt die jeder Grundlage. Man kann nicht einfach nur sagen, die im Moment läuft's nicht. Und muss man auch sagen, die Mannschaft spielt einfach schlecht.
Ja.
Aber das hat nicht immer den Trainer zum Grund. Wenn du dir jetzt einfach mal anguckst, wie es damals war mit Skibbe zum Beispiel, ne? Da war es halt auch so, da hast du wirklich gemerkt, dass es alles sehr eingefahren ist. Es wurde jeden Tag eine Stunde trainiert, es wurde im Training immer das gleiche Programm runtergespult und es wurde halt einfach so weitergemacht. Wenn du dir aber mal Interviews heute mit dem Fee anguckst, also zum Beispiel heute in der Pressekonferenz, hat er es nochmal angesprochen, hat gesagt, okay, wir haben im Moment sehr viele Verletzte, da müssen wir uns auch jeden Tag hinterfragen, warum haben wir so viele Muskelverletzungen? Der nimmt so ein Thema wie, wir haben gerade 5 Leute mit einem Muskelfaserriss, der nimmt es nicht einfach hin. Der analysiert das Thema und hat heute auch noch mal gesagt, sagt er, ja gut, da muss man halt mal gucken, was sind das für Probleme, was sind das für Verletzungen und wie sind die Blutwerte da im Moment und wie kann ich versuchen, dagegen zu stoßen, zu steuern. Ich finde, ein Fee ist, auch wenn es heute richtig schlecht läuft und alles wirklich gegen uns spielt und spricht, dann ist er trotzdem derjenige, der permanent alles nochmal in Frage stellt. Der auch jetzt heute nochmal, wir spielen morgen gegen Sandhausen. Normalerweise ist morgen dann trainingsfrei. Und er hat gesagt, nein, morgen früh wird ganz normal trainiert. Was sollen wir denn schon wieder einen Tag im Hotel rumlungern? Das machen wir momentan permanent. Und wir setzen jetzt einfach mal den Rhythmus außer Kraft, trainieren morgen ganz normal, damit einfach mal ein anderer Reizpunkt gesetzt wird. Mhm. Und so Sachen gab es unter Skibbe einfach nicht. Und deswegen war damals in Skibbe zu entlassen, auch wenn ich ihn sehr mag, die richtige Entscheidung. Und das ist es halt momentan bei Fee nicht, weil er macht meiner Meinung nach, oder das, was ich sehe, was ich beurteilen kann, alles richtig. Er hinterfragt, was er tut und das mit seinem ganzen Team und er versucht, gegen die Situation gegenzusteuern. Und wir haben im Moment einfach einen Rumpfkader, und ich weiß nicht, wen du jetzt holen willst, der mit wie du eben schon gesagt hast, Marvin, mit Schröck, Rosselló, einem 18-jährigen Innenverteidiger, einem Inui, der in einer grauenvollen Form ist, einem Otschipka, der auch seiner Form meilenweit hinterher rennt, einem Flum, der auf keiner Position ein gutes Bild abgibt, ein Lanić, der zwar defensiv jemanden umtreten kann, aber vom Spielaufbau und von Impulsen ins Spiel einfach nichts Kreatives reinbringt, und ein Cutlets, der alleine vorne rumläuft. Was willst du denn da für Blumentöpfe holen? Mit welchem Trainer willst du denn damit irgendeine Meisterschaft gewinnen? Was sind denn das für Vorstellungen?
Ja, ich stimme dir ja grundsätzlich zu, deswegen versuche ich trotzdem mal die gegensätzliche Position anzunehmen und sage, ja, natürlich haben wir jetzt eine Rumpfkarte, aber ist er nicht der Grund, das sagt ja auch der Sven, der Grund, warum wir eine Rumpfkarte haben, denn er hat die Leute ja auch geholt, die jetzt bei uns im Kader stehen.
Richtig, gebe ich ihm auch recht. Die Leute, die wir im Moment im Kader haben, sind eine deutliche Verbesserung zum Kader, den wir letztes Jahr hatten. Also es ist nicht so, dass du, also auch ein Schröck und ein Rosselló, auch wenn ich sie eben rausgepointet habe, das sind ja keine Blinden. Wo ich ihm nach wie vor so ein bisschen Kritik entgegenbringe, ist das Thema Innenverteidigung. Weil wenn man sich das mal anguckt, wir haben zwei gelernte Innenverteidiger, die eigentlich immer spielen. Wir haben noch einen gelernten Innenverteidiger mit Marco Rust, der eigentlich auf der 6 spielt. Wir haben einen gelernten Innenverteidiger, wo er auch besser ist. Wir haben einen gelernten Innenverteidiger, der nun mal gerade mal 18 Jahre alt geworden ist und jetzt schon in der Regionalliga spielt und da recht gut spielt, aber der einfach nicht so weit ist, um bei uns zu einem vollwertigen Ersatz zu werden. Und das ist einfach zu wenig. Und ein Flum ist keine Alternative für die Innenverteidigung. Genauso wie ein Lanić keine Alternative dafür ist. Und da mache ich ihm halt wirklich einen Vorwurf draus. Da sind wir zu dünn besetzt. Ja. Dass wir dieses Jahr wirklich so viele Verletzungen hinnehmen müssen, damit konnte einfach keiner rechnen. Und damit konnte auch ein Pfennig rechnen. Und unser Geld war nun mal auch gebraucht, weil wir auch wertvolle Verpflichtungen wie zum Beispiel in Cutlets gemacht haben, den ich auch für kein Geld der Welt nicht mehr hergeben möchte. Und ja, er ist für den Kader verantwortlich, aber er kann natürlich auch nur das rausholen, was er an Mitteln zur Verfügung hat. Und damit haben wir sehr, sehr ordentlich gearbeitet. Ob ein Flum jetzt unbedingt 2,5 Millionen wert ist oder nicht, da kann man drüber streiten, da kann man auch drüber diskutieren. Aber wie gesagt, es ist nach wie vor eine Verstärkung zum letzten Jahr und es ist halt das, was finanziell möglich ist.
Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, im letzten Jahr haben halt so viele über ihrem Niveau gespielt und das fällt halt jetzt wieder, zurück, weil es jetzt nicht mehr der Fall ist. Ne? Wie gesagt, du hast eben Inui angesprochen, das läuft momentan gar nicht. Naja, und selbst auch ein Meier kommt nicht zu seiner Form momentan. Ja, hat immer wieder,
weil er ja auch dauernd verletzt
ist. Ist andauernd, das ist, und deswegen ist es halt auch scheiße. Ja, und ich sag, deswegen, ich komme jetzt mal wieder auf meine wirkliche Sichtweise zu sprechen. Die Sache ist die, also von allen Trainern, die es momentan auf diesem Markt gibt, der wirklich beengt ist und mit Scheiße zugemüllt ist. Ich will einen Labbadia nicht haben. Den kannst du mir den kannst du mir einen Bauch aufbinden, ja? Da kannst du mir eine Rose schenken. Da kannst du mir auf dem Weihnachtsmarkt kannst du mir Erdnüsse schenken oder gebrannte Mandeln, da will ich den Labbadia trotzdem nicht dazu haben, ja? Also, das bringt alles nichts. Und der einzige Trainer, wo ich sagen würde, der hat genug Qualität, der hat mir schon früher gut gefallen. Der einzige Mann auf dieser Erde, den ich für diese Mannschaft überhaupt sehen würde, wäre im Endeffekt der Schaf, ja? Und der Schaf ist übrigens auch trotzdem kein Medienprofi. Wer weiß, ob das in Frankfurt so gut klappen würde, aber der hat's fachlich drauf. Da könntest du ein bisschen was draus machen. Das denke ich, ja?
Hat der Berthold einen Trainerschein?
Entschuldigung. Ach, also dann gehe ich persönlich zum Training, hole mir eine Strafanzeige ab, weil ich ihm dann aufs Maul gehauen habe. Ja? Also Berthold kann sehr viel machen, er muss ja anscheinend auch sehr viel, man muss ja auch Geld verdienen und hopst hier vom HR zu Sport 1. Und, ja,
aber
und
das ist doch ein Vollblut-Medienprofi.
Ja, aber der hat ja sonst nichts im Kopf. Ja, das sind die Leute, die nichts im Kopf haben, genauso wie der Kahn. Der meint auch immer, der kann froh sein, dass der Kahn übrigens hat. Der Kahn kann froh sein, dass er nicht den Job auf Schalke angenommen hat. Das hätte ein Desaster damals geendet. Jetzt macht er lieber Werbung für dieses, keine Ahnung, jetzt hier bei Verletzungen oder so. Ja, keine Ahnung. Und hopst ein bisschen mit der hier Katrin Müller-Hohenstein rum und so weiter und so fort. Da kann er ein bisschen dummes Zeug erzählen, das läuft. Aber in der offiziellen Position auf keinen Fall. Und der Berthold erst recht nicht. Ja, also das sind alles
Blender. Der Fee hatten doch jetzt auch irgendwo kritisiert gehabt. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Interview das war. Da wurde halt auch darauf angesprochen, dass ja der ein oder andere ehemalige Spieler aus dem Kreise der Eintracht sich jetzt auch schon negativ geäußert hätte. Und da hat er halt auch noch gemeint, sagt er, wenn ich nicht in der Verantwortung stehe, dann kann ich auch einen ganzen Tag dumm babbeln. Das kann ich sehr gut und dann wird mir auch ganz viel dazu einfallen. Wenn ich aber mal in der Verantwortung stehe und wirklich die Sachen auch umsetzen muss und hinterher an den Leistungen gemessen werde, die ich damit bringe, dann hören so Geschichten auch ganz schnell auf.
Ja, hat er ja auch recht mit.
Ja, es ist halt auch genauso, ja. Und der Bertold ist sowieso so ein Typ, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ist ein bisschen so ein Hölzenbein in bisschen blöde. Ja, und der Hölzenbein war halt eine Legende bei der Eintracht und deswegen wird er immer noch mitgesteift. Das ist echt nicht böse gemeint. Aber was der Hölzenbein auch schon für Mist gemacht hat, vor einigen Jahren, ja, auch als Manager damals, das geht auf keine Kuhhaut. Jetzt macht er hier so alibimäßig Scout, vielleicht macht er das gar nicht so schlecht, so viel Gutes habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, aber der Bertold.
Hey, der hat uns Kaio gebracht.
Ja, stimmt. Eine Legende, Kaio. Ja, naja, gut.
Kaio Champions League Legende.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich will nur mal sagen.
Wir kommen hier auf dem Edelfe.
Ja, irgendwie, weißt du, irgendwie landet doch wieder alles, der Kreis schließlich bei Kaio. Aber ich will nur mal sagen, ich bin froh, dass wir den auf jeden Fall nicht haben. Und ja, das ist es halt. Aber ja, ansonsten, ich fasse mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ja, für mich.
Ja, sag, Armin Fee muss bleiben. Punkt.
Ja. Da, das unterschreibe ich. Wo muss ich unterschreiben?
Wir können hier eine Petition mal starten.
Ja, dann mach mal.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, es macht absolut keinen Sinn, diese Diskussion da jetzt anzufangen. Also das ist halt, ich mache damit doch eigentlich nur noch mehr Unruhe in das ganze Umfeld rein. Also es bringt doch vorne und hinten nichts.
Nein, es bringt nichts. Es ist auch, wie gesagt, es ist, was die Alex ja auch schon angedeutet hat, es ist nicht der Mittel zum Zweck, Mittel zum Zweck vielleicht schon, aber es löst ihr Probleme nicht. Oder auch wie der Herr Dustewitz so schon gesagt hat, das bringt doch nichts. Da hast du zwar einen Trainer entlassen, aber am Ende des Tages werden die Spiele dadurch ja auch nicht fitter. Ja,
das ist doch alles benannt. Die Verletzten kommen nicht zurück. Du hast das Problem, dass du einen neuen Trainer hast, der sich in das Thema einarbeiten muss. Du kannst den Kader jetzt auch nicht neu bauen, weil Geld ist dafür jetzt auch kein Star großartig. Also was soll es denn bringen an der Stelle?
So sieht's aus. Ich sag mal so, wenn jetzt, ich meine natürlich, wenn wir jetzt alle die ganzen vier letzten Spiele, nee, wir haben fünf Spiele noch, ne? Oder?
Hey.
Vier.
Nee, ja, insgesamt haben wir fünf, oder? Mit Euroleague?
Ja, mit Euroleague.
Achso, mit Euroleague, genau, dann sind es fünf, ja.
Drei Ligaspiele. Wir haben jetzt drei. Noch
Pokal, genau. Drei Liga und ein Euro.
Offenheim, Augsburg und Leverkusen, ne?
Genau.
Andersrum. Also zweimal zu Hause, einmal auswärts, Sandhausen und Tel Aviv, ne? Nee, ja. Hier, Dings, doch.
Doch.
Ja, ja, genau. Wenn wir jetzt alle fünf Spiele verlieren, dann werden wir das Thema nochmal besprechen. Ich denke, da sind wir uns schon alle einig, ja.
Also du kannst davon ausgehen, dass
weiß wir. Weiß ich nicht. Also das ändert doch wiederum nichts, egal ob, also auch wenn wir alle fünf Spiele jetzt verlieren, ändert das doch nichts an den Tatsachen, die wir gerade eben aufgestellt haben.
Nein, das ändert auch nichts daran. Aber du weißt ja, wie die Gesetzmäßigkeiten der Bundesliga sind und dann wird halt schon gehandelt werden müssen. Aber ich weiß es auch nicht. Für mich ist es halt auch so, es bringt ja, du hast vollkommen recht, es ändert an der Situation ja nichts. Ja, die Situation ist einfach, dass unser Spielermaterial fehlt und dass die Leute, die halt in den letzten Jahren ihre Leistung gezeigt haben oder über ihrem Niveau gespielt haben, das nicht mehr zeigen können. Und da muss man sich halt die Gedanken machen, wie arbeite ich jetzt? Das Einzige, was ich halt ein bisschen problematisch fand, und das hat übrigens auch der Sven ebenfalls angesprochen, ist, dass er einen Unterschied im Kampf gesehen hat. Er hat jetzt das mit Freiburg verglichen. Ich habe ehrlich gesagt die Spiele von Freiburg nicht gesehen. Ich muss sagen, dass bei den ein oder anderen Spielen davor, also seit Schalke gefällt mir das Kämpferische sogar besser. Ich habe die erste Halbzeit von Hannover nicht gesehen. Die muss ganz, ganz grausam gewesen sein.
Ganz grausam, ja.
Zweite fand ich jetzt vom Kämpferischen oder vom Einsatz her gar nicht so verkehrt. Aber ich meine, da stimmt es schon einigermaßen. Aber das Problem ist, man holt halt trotzdem keine Punkte, ne? Wie siehst du das, Alex? Siehst du das so, dass das Kämpferische auch nicht stimmt oder?
Unterschiedlich. Also in Bordeaux hat es definitiv nicht gestimmt. Ja. Da ist mir nach 20 Minuten schon die Hutschnur geplatzt, in was für einer oder mit was für einer Attitüde die Jungs auf dem Platz rumgelaufen sind. Ich möchte ihn gar nicht zu sehr kritisieren, weil ich ihn für einen sehr, sehr guten und eigentlich eine Säule der Mannschaft halte, aber auch Sebastian Jung. Mit hängenden Schultern daneben rumgelaufen. Klar, der war Mutterseelen alleine auf dem rechten Flügel, aber er hat halt auch keine gute Leistung gebracht gehabt. Nee, und da ist halt viel, viel zu oft einfach die Stimmung auf dem Platz so, dass ja, dass halt jeder die Köpfe hängen lässt und da bringt es halt auch nichts, dass sie sich ärgern und den Ball wegschießen. Da muss man sich auch einfach mal selber an den Haaren aus dem Dreck rausziehen. Und da ist ein Ansatzpunkt, dass man halt auch mal sagt, man bringt mal ein bisschen mehr Biss und Aggressivität wieder da rein und nicht so dieses Jammerlappen-Ding mit, im Moment läuft alles gegen uns und wir sind verletzt und wir haben scheiße Schiedsrichterentscheidungen und immer kriegen wir in der letzten Minute ein Tor. Und dass wir immer in den letzten Minuten ein Tor schießen, das hat zwei Gründe. Erstmal schießen wir vorher nicht genug und zum Zweiten betteln wir halt auch immer dran. In der letzten Viertelstunde fehlt nämlich genau dieses mal aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Mal irgendwie, keine Ahnung, wirklich nochmal zu beißen und ein bisschen Aggressivität auf den Platz zu bringen. Also da gebe ich ihm schon recht und das ist in manchen Spielen ist es offensichtlicher wie in anderen.
Ja, nee, das sehe ich eigentlich grundsätzlich genauso. Für mich ist sowieso das größere Problem, dass wir halt an sich, für mich hakt es halt ganz krass an der Offensive. Ich meine, Defensive können wir jetzt viel drüber reden, das ist natürlich auch nicht so optimal, aber Fakt ist, für mich fangen die Probleme wirklich offensiv an, weil das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich meine, wenn du genügend Tore machst, dann kannst du auch mal ein Gegentor fangen. Fakt ist, dass wir wir erarbeiten uns keine Chancen. Daran mangelt es nur. Genau. Der bringt die Flanken nicht, wie ich heute auch schon im Blog geschrieben habe. Der Junge probiert es auch gar nicht. Also da kommen fast gar keine Flanken mehr von ihm. Der agiert und der macht Zweikämpfe, aber die Flankenhäufigkeit ist rapide nach unten.
Weil er auch ganz, ganz wenig vorne ist.
Genau, von der Flankengenauigkeit brauchen wir gar nicht reden. Da ist überhaupt nichts mehr und von der Mitte und aus der Mitte funktioniert es auch nicht. Denn den Cutlet siehst du mittlerweile überall auf dem Platz, aber vorne siehst du ihn ganz selten. Der ist mittlerweile eher hinten. Das hört sich blöd an, der holt sich die Bälle von hinten, der arbeitet nach hinten und so weiter und so fort. Aber vorne siehst du den auch nicht. Der bekommt aber auch kaum Möglichkeiten. Da ist das Problem und vielleicht müssen wir wirklich auch im Winter überlegen, ob wir mit, du holst im Winter ja wirklich nicht so viele gescheite Leute, ja, keine Ahnung. Da in Mitte haben wir damals einen Fenin geholt, das hat im Endeffekt auch nicht so viel geklappt, ja, Kayo hat man ja auch schon besprochen.
Ich glaube gar nicht, dass das Problem ist, dass wir, also wir haben eigentlich keine Stürmerdiskussion, ne? Also der Kader.
Nee, Stürmer nicht, offensives Mittelfeld. Ich sehe das offensives Mittelfeld. Ich sehe die Zehnerposition momentan bei der Eintracht für vakant.
Ich glaube, es fängt weiter hinten an.
Ja, du, okay,
also alles klar. Mein Bauchschmerz ist, dass wir zu wenig Laufbewegung im Spiel haben. Und das liegt daran, dass wir, dass unser Spielaufbau in der letzten Saison einfach auch viel besser geklappt hat, weil wir viel mehr Räume uns erlaufen haben. Und du hattest halt einfach zwei richtig starke Läufer auf der Sechs mit dem Rode und ja, mit dem Stiegler. Die sind gerannt wie blöde und hatten die meisten Ballkontakte. Und das ist halt jetzt einfach anders. Es wird auf allen Positionen viel zu wenig gelaufen. Und wenn du dann jetzt einfach einen Zehner vorne hinstellst, der gut ist, dann hast du, glaube ich, nichts gewonnen, wenn das Spiel weiter so statisch bleibt, wie es ist. Also, und was wir auf der Sechs an Alternativen haben, das sind alles eher so Brechertypen, wie ein Lanich, wie ein Russ. Auch ein Flum ist nicht der Kreativspieler, das ist auch kein Spieleröffner. Und das ist der Rode eigentlich auch nicht. Der Rode ist immer derjenige, der rundum gelaufen ist. Und der Schwegler war so ein bisschen das Hirn der Mannschaft. Und das fehlt halt einfach. Und dann, ich meine, auf der Zehn, wen haben wir denn sonst auf der Zehn? Alex Meyer. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein, wie soll ich sagen, offensiver Kreativspieler. Und den siehst du ja teilweise auch im Spiel 70 Minuten lang nicht und dann siehst du auf einmal ein saugeiles Tor von ihm. Und ich glaube, das bringt einfach auch nicht alleine was, wenn du da jetzt jemanden hättest. Der wird genauso, wie es im Moment der Cutlets tut, am Ende des Tages mit nach hinten arbeiten. Also ich finde, unser Spiel ist zu statisch geworden.
Deswegen, du hast ja mit Banetta probiert, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche, aber du hast ja mit Banetta einen offensiven Mittelfeldspieler geholt und hast probiert, ja, bitte was?
Ich finde ihn gar nicht schlecht.
Nee, der ist nicht schlecht, aber im Endeffekt, ja, ist nicht schlecht, nee, aber ich kann mich in den letzten Spielen an kaum eine spielentscheidende Szene von ihm erinnern. Also ich muss auch sagen, seine Abschlüsse sind auch nicht gut, ja, also
Bordeaux-Torvorlage?
Ja, gut, Torvorlage, ja, aber wie gesagt, der Abschluss, ich meine jetzt Tor. Weißt du, was ich meine? Aber gut, das habe ich gar nicht gesehen, dass er die Torvorlage gemacht hat. Ich habe mich aufs Tor
konzentriert. Von ihm kam die Flanke, die dann Lanisch reingemacht
hat. Ja, gut, das ist natürlich dann schon okay. Ja, das habe ich nicht gesehen. Aber
ich finde, das ist momentan einer der besten Offensivspieler, die wir haben.
Findest du, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich den zu kritisch, aber kommt für mich momentan halt auch nicht so wirklich an, ja.
Und dann, ich meine, ist natürlich auch schwierig zu sagen, der hat ein grandioses offensives Spiel gemacht, wenn wir permanent auf die Mütze bekommen. Ne?
Ja, also, ja, klar. Ja.
Ich meine, da ist es natürlich jetzt auch schwer als Offensivspieler deine Leistung zu zeigen. Und wenn du dir mal einfach anguckst, keine Ahnung, Rossellou, erste Halbzeit auf der rechten Position gegen Bordeaux, ein Krampf. Inouye auf der linken, ein Krampf.
Oh, auf der
10, wen haben wir da sonst noch, der da sonst mal spielt, keine Ahnung, fällt mir ja, gerade niemand ein. Gehse durch die offensiven Spieler, also ja. Da ist Panetta immer noch.
Ja gut, du musst halt sagen, dass Panetta relativ wenige Fehlpässe spielt. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Das ist ein relativ ballsicherer Fußballer.
Ja.
Das ist halt ein großer Vorteil von ihm. Ja, aber natürlich, Alex, ist durchaus ein guter Punkt, dass momentan die Krux im defensiven Mittelfeld liegt. Und und Rode, der ja auch, wie du schon gesagt hast, nicht der kreativste Spieler ist, ist von allen, wenn wir den Schwegler mal wegnehmen, doch der kreativste. Und da haben wir schon das erste große Problem. Ja. Ja, das funktioniert halt nicht. Die Achse, die letztjährig gut funktionierende Achse mit Schwegler und Rode funktioniert dieses Jahr nicht, gar nicht, das muss man aber echt mal so sagen. Und du hast halt zu wenig, was nachkommt. Die Frage, es bringt es, wenn wir da im Winter nachlegen, ist das ein sinnvolles, ja, ist es sinnvoll, wenn wir das machen? Müssen wir also im defensiven Mittelfeld oder müssen wir nur in der Innenverteidigung?
Das kommt drauf an. Also ich würde zwei Spieler im Winter verpflichten. Der erste, ja. Ich habe es vorgestern schon geschrieben, ist Alexander Mattlung, vereinsloser Innenverteidiger, international Erfahrung. Genau. Ja. Bundesliga-Erfahrung, kostet nichts, verpflichten, dann haben wir endlich wieder ein Backup in der Innenverteidigung. Mhm. Und alle, die jetzt sagen, Mattlung, Alternative nennen. Also wir brauchen noch einen Innenverteidiger.
Ja.
Der Markt an Innenverteidigern ist jetzt nicht übersät. Wir können uns keine Leute wie, Boateng leisten. Und Alexander Mattlung ist, wie gesagt, ein erfahrener Bundesliga-Profi, den du sofort bringen kannst und der seine Sache mit Sicherheit besser machen wird wie ein Flum auf der Innenverteidigung. Und dann würde ich gucken, dass ich vielleicht irgendeinen Spieler hole, der nicht in den Spielertyp Flum Russlar nicht reinpasst, weil das sind halt die Sechser, die wir geholt haben. Ja. Ich würde versuchen, tatsächlich jemanden zu holen, der so ein bisschen so ein bisschen in Stendera-Richtung geht. Also ich meine, Stendera, den kannst du ja auch auf die Sechs stellen, der ist aber auch eigentlich eher ein bisschen offensiver ausgerichtet. Einen cleveren Spieler, klein, wendig und nicht so diesen Brechertyp. Davon haben wir echt genügend. Eher so ein bisschen was in Richtung Schröck, Inouye, Stendera in gut.
Oh. Ja, gut. Ich meine, Stendera kommt ja auch genau. Im Winter zurück. Vielleicht brauchst du dann gar keinen neuen holen. Ja,
vielleicht bleibt er halt auch mal zurück. Wer mir übrigens auch mal ein Extralob gefallen hat, war Bakalos.
Ja, das auf jeden Fall. Jetzt, wenn wir jetzt auf Hannover schon spielen, schon kommen. Ja gut, wir können ja das Spiel jetzt gleich kombinieren, weil wir switchen ja sowieso schon mit den Themen ein bisschen. Ja, Hannover, da müssen wir gut, erste Halbzeit habe ich wie gesagt nicht gesehen. Das muss wirklich ganz grausam gewesen sein. Da war auch ein Trapp anscheinend relativ unversichert hoffentlich nicht. Ja, hat ja schon mal was gehabt. Zum Glück war er da versichert, also verunsichert. Die ganze Mannschaft hat anscheinend nicht gut gespielt. In der zweiten Halbzeit war es wenigstens kämpferisch gut. Bakalot hat mir auch nicht so schlecht gefallen. Was mich eher irritiert, ist die Tatsache, dass nach Jan Rosenthal, der aber natürlich auch den einen oder anderen Fehler immer, als er reinkam, gemacht hat, ich erinnere da an seinen Fehler gegen Mainz, dass der auf der Bank war, aber nicht mehr reingekommen ist. Rosenthal für mich eigentlich vor der Saison eine Alternative, falls es halt mal mit Meier nicht so klappt. Das hat sich halt auch nicht ausgezahlt. Das ist also auch so eine Verpflichtung, ja.
Ich weiß gar nicht, warum er im Moment den Anschluss nicht schafft.
Also normalerweise, wenn selbst Bakalots eingewechselt wird, ist ja nicht böse gemeint, aber der hat selbst in der zweiten Mannschaft das eine oder andere Mal gar nicht so gut ausgesehen, spielt jetzt hier und ist einer der Besseren bei der Einwechslung, ja, nach seiner Einwechslung. Da muss ich mir schon so ein bisschen Gedanken machen.
Ja, ich kann mir das mit Rosenthal nur erklären, dass er nicht richtig fit ist, weil also ich sehe den eigentlich auch als Alternative normalerweise an. Also das ist halt für mich im Moment auch schwer zu beurteilen. Ich war auch lange nicht mehr auf dem Training. Schwierig.
Ja, und jetzt hast du halt die dämliche Situation gegen Hannover. Ja, sagen wir mal ehrlich, wäre es optimal gelaufen, wäre vielleicht ein Punkt drin gewesen, verdient wäre vielleicht nicht unbedingt gewesen. Ja, nach der ersten Halbzeit hätten wir anscheinend schon höher zurückliegen können, ja. Zweite Halbzeit, wie gesagt, kämpferisch fand ich das okay. Elfmeter nicht bekommen. Ja, ganz ehrlich, ich bin ja, ich sag ja, ja, Elfmeter kann man ja mal probieren. Vielleicht war es sogar einer, aber wenn der Schwegler zuerst immer zum Schiedsrichter guckt und schaut, ob sein Ding, was er da probiert hat, geklappt hat, dann finde ich das schon verwerflich. Für mich war das auch sehr, sehr viel probiert. War das für euch Elfmeter? Ja, dann ein.
Also für mich war es schon Elfmeter, aber nichtsdestotrotz, wir haben auch viel Glück gehabt, dass der Schiedsrichter es richtig entschieden hat, dass das zweite Tor nicht gegeben wurde, das zwischenzeitliche 2-0. Das war halt auch eine Szene, da habe ich über 5 bis 10 Minuten überhaupt nicht gerafft, warum jetzt überhaupt das Tor nicht mehr gegeben wurde. Also er hat ja normalerweise direkt auf Tor entschieden und hat die Entscheidung dann zurückgenommen. Wie gesagt, also für mich war gar nicht am Anfang ersichtlich, da dachte ich mir, hä, was, faul, abseits, kann ja nicht sein. Da haben wir echt Glück gehabt, den Elfer, den haben wir nicht bekommen. Ja, also für mich war es ein Elfmeter gewesen, da war ganz klar eine Berührung da. War natürlich auch scheiße, dann hinterher direkt den Gegenstoß zu bekommen, ja. Weil wenn ich den Elfer nicht gebe, dann darf ich das Foul vorne nicht pfeifen. Ja. Ich meine, da ist der Cutlitz halt schon körperbetont reingegangen, aber den darf ich dann nicht pfeifen, wenn ich vorher
das andere auch nicht gegeben habe.
Genau, und von daher, aber nichtsdestotrotz, diese ganze Schiedsrichter-Rumjammerei, die ist mir nach dem Spiel ganz schön auf den Sack gegangen. Ja, ich meine, wir sind halt auch die Ersten, die schreien Taschentuchel und pack deine Tempos ein. Wir haben richtig kacke gespielt und da hat der Elfmeter jetzt auch nichts dran geändert.
Nee. Und außerdem wer sagt mir denn, dass das Ding hundertprozentig drin gewesen wäre? Weißt du, wenn ich immer höre, wahre Tabelle. Ja, das ist vielleicht so. Aber da war ein Elfmeter, potenzieller Elfmeter auch als Tore gezählt. Ich bin mir nicht immer sicher, dass wir das Ding hundertprozentig
verwandeln. Ja, vor allen Dingen werden die Entscheidungen davon Fans abgestimmt, ne? Also,
ja, genau.
Ob das jetzt ein Foul war oder nicht, ist eine Abstimmung. Eine demokratische Abstimmung unter Fußballfans. Wunderbar.
Ja. Naja, es ist eine einseitige Abstimmung. Ja.
Ja. Also das gibt schon immer einen kleinen Indikator her. Ne? Also ich meine, die hat schon ihre Daseinsberechtigung und die zeigt auch so ein bisschen was an Trends. Finde ich nicht schlecht, aber die darf man jetzt auch nicht als Heilmittel oder als die Wahrheit sehen.
Wer stimmt denn da ab? Stimmst du bei Entscheidungen von Spielen anderer Vereine ab?
Also jeder kann mit an der Abstimmung teilnehmen.
Ja, aber die Frage ist ja, wer macht's?
Keine Ahnung. Ich mach's nicht. Aber ist ja auch, hat ja bestimmt seine Legitimation, das gibt, das ist ja auch alles schön. Ja. Aber wie gesagt, ich finde sie jetzt zweitrangig. Fakt ist, wir haben den Elfmeter nicht bekommen. Ich fand's ehrlich gesagt fast problematisch, dass Lanek die gelb-rote Karte bekommen hat.
Ich konnte einige Entscheidungen in dem Spiel nicht nachvollziehen.
Da muss ich sagen, natürlich geht der Körper betont rein. Fakt ist aber, dass er zuerst einen Ball gespielt hat. Ja. Ich hätte mir wirklich vom Schiedsrichter erhofft, dass er sagt, hier, Lanek, du hast die gelbe Karte. Das ist jetzt, da musst du jetzt aufpassen, da machst du noch
also
so.
Also er ist mit den Stollen voran von hinten gekommen. Wenn er den Ball nicht vorne noch mit den letzten Millimetern vom Fuß berührt hätte, wäre das glattrot gewesen. Also,
das ist schon
eine sehr, sehr dumme Entscheidung von ihm gewesen, so da reinzugehen. Von hinten, Sohle voraus. Ja, er hat den Ball vorne noch angetippst, da kann man aber jetzt nicht mehr sagen, Ball gespielt. Das war.
Also der Schiedsrichter kann es so hart entscheiden, wie er es entschieden hat, und das ist halt immer, da bist du halt wirklich ausgeliefert.
Ich hätte als Schiedsrichter gesagt, noch so ein Ding, Augenring, dann wäre es auch okay gewesen, ja.
Ja, aber du hättest es gemacht, ich hätte das vielleicht auch gemacht, Alex vielleicht auch, aber am Ende...
Ich hätte es nicht gemacht. Ich fand die gelb-rote Karte berechtigt.
Okay, siehste, und na gut, okay, dann haben wir es ja hier auch schon. Okay, dann war es gelb-rot. Für mich war das eher die...
Okay, wenn die Alex das sagt, dann ist halt gelb.
Nee, René, was hast du gesagt? Du hättest nicht gegeben. Ach so, okay. Na, dann.
Ich hätte ihn auch nochmal verwarnt, aber das ist halt echt am Ende des Tages dann Auslegungssache. Das Regelwerk ist da nicht so streng. Er kann halt eben entscheiden, wie er das in dem Moment für richtig hält. Ich wäre aber auch der Meinung gewesen, dass das 2-0 von Hannover ein 2-0 gewesen wäre, ich jetzt auch nicht zurückgepfiffen. Da stehe ich auch alleine da mit meiner Meinung. Also.
Okay. Siehst du? Also wir treffen uns nachher zum Kissenschlachttreffen und diskutieren das dann nachher aus. Ja, dann
ich bringe Wattestäbchen mit.
Okay, also, aber du siehst im Endeffekt, ist alles strittig, okay, das war für mich die spielentscheidende Szene, weil danach war für mich klar, dass wir da nicht mehr zurückkommen, weil mit 10 Mann war das schon ein bisschen problematisch, wir waren eh gehandicapt, das war dann das gut, dass das 2-0 passiert. Ich habe davor, jeder normale Mensch, der schon zweimal Fußball gesehen hat, weiß, dass wenn ein Huschti antritt, dass das immer problematisch werden kann, dass das 2-0 halt dann so fällt, wie es fällt, ist natürlich dämlich. Passiert, ja, also wenn Huschti antritt, wenn er zweimal die Chance bekommt, dann macht er zumindest einmal. So war es halt auch. Das war halt Kacke im Endeffekt. Aber in sich, sagen wir mal ehrlich, auch wenn wir den Elfmeter jetzt bekommen, wir hatten ja trotzdem keine Offensivaktion. Da war ja bis auf die letzten 10 Minuten oder 15 Minuten, wo man noch mal ein bisschen was probiert hat und ein Pankerlotz mal draufgeschossen hat, war da doch nichts. Da war ja über Offensiv ein Scheiß. Und deswegen hatten wir es auch nicht verdient. Darum geht's mir halt auch, weißt du? Du hast es gegen Hannover hattest du es nicht verdient, überhaupt, ja, keine Ahnung, die haben sich ja keine Tore erspielt, keine Torchancen erarbeitet. Und das war wieder exemplarisch für das Problem, was die Frankfurter Eintracht momentan hat, dass die Erarbeitung von Möglichkeiten schon im Aufbau stockt oder überhaupt gar nicht erst stattfindet. Da ist der Hund begraben.
Richtig.
Ja.
Ja, und begrabener Hund, ich glaube, der bleibt auch die nächsten 1-2 Tage noch relativ weit unter der Erde. Wird jetzt nicht besser. Also es kommen ja kaum Spieler zurück. Rode kommt zurück.
Ja, super, danke. Der einzige Spieler, auf den ich verzichten konnte.
Ja, aber das wird gegen Sandhausen dann viel besser. Und vor allen Dingen gerade gegen Sandhausen bräuchtest du mal ein bisschen Kreativität im Spiel. Da bräuchtest du mal einen Inui, der mal wieder überraschende Szenen bringt und nicht sofort beim zweiten Ballkontakt den Ball verliert. Das brauchst du in so einem Spiel, weil das wird ein Drecksspiel. Die stehen mit 11 Mann hinten drin, die haben eine gut geordnete Defensive. Und da musst du halt gucken, dass du mit viel Laufarbeit und mit der ein oder anderen Idee dich mal vorwärts bewegst. Die werden wir aber im Moment nicht haben, weil momentan scheitert es halt daran, dass wir im Spiel ohne Ball eine gute Leistung bringen und es scheitert an Kreativität. Das heißt, ich gehe morgen Abend ins Stadion, ich werde mich so dick wie möglich einpacken, aber ich erwarte nichts.
Nee, ja, und das ist halt, das Problem ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sandhausen für uns so fast das zweite Aachen werden können. Damals haben wir zwar in Aachen gespielt, ja, der Oliang Besi, der spielt aber heute, der hat damals für Aachen gespielt, der spielt heute bei Sandhausen, der kann sich noch dran erinnern. Da haben wir, ich glaube auch, es war genau um die Jahreszeit, es war jetzt auch genau die gleiche Runde, da haben wir ja gegen Aachen verloren und dann ging ja der Weg nach unten. Das war damals, glaube ich, hatten wir noch einen Skippe, ne, und da ging es ab in die zweite Liga. Ich will das jetzt nicht alles beschreien. Ich meine, wir waren aber schon seit mehreren Wochen da, dass dieser Abwärtstrend schon deutlich erkennbar ist und mittlerweile stellt sich das alles doch auch in Tabellenform relativ deutlich dar. Und die Frage, die Alex hat schon gesagt, da wird sich halt jetzt momentan nicht wirklich viel ändern. Ich hoffe, dass wir gegen Sandhausen trotzdem das Ding irgendwie gewinnen, weil du kannst halt zu Hause, du darfst zu Hause nicht gegen Sandhausen verlieren. Natürlich haben die ganz gute Spieler, ja. So Niki Adler, wie das jetzt hier der Dustewitz schon gesagt hat, glaube ich, weiß nicht, oder wie heißt der andere?
Kirchenstein,
sorry, ja, natürlich. Kirchenstein hat es gemeint, ja. Klar, ja, Nikita Adler ist nicht schlecht, aber ist, ich meine, ganz ehrlich, der ist auch
18. Ist der
nicht
verletzt?
Ja, der, nee, das ist alles nur taktisches Blabla, der wird auf dem Platz stehen, hundertprozentig. Aber im Endeffekt ist er 28 Jahre und spielt in der zweiten Liga, ja. Tut mir leid, ja. Also, das kann er so geil, kann er auch nicht sein, ja. Und da gibt's, es gibt natürlich den einen oder anderen Spieler, die haben alle schon ein gewisses Talent, da brauchen wir auch nicht drüber reden. So ein Striefler, der kam damals, glaube ich, von Hoffenheim. Das sind alles keine schlechten Fußballer. Fakt ist aber, normalerweise musst du diese Mannschaft, auch wenn die momentan einigermaßen Lauf in der zweiten Liga hat, musst du die besiegen. Aber das Ding ist halt auch, morgen wird's eine scheiß Kulisse. Die Eintracht hat's absolut verpasst. Hab ich ja schon damals im Podcast gesagt, hab's gestern, heute wieder geschrieben und sagt das jedem Eintracht-Typ, den ich sehe, wenn ich morgen ins Stadion gehe und sehe irgendeinen Offiziellen, dann sage ich, ihr seid beschissen. Weil ganz ehrlich, du hättest 15.000 Leute gehen da morgen rein. Wir werden uns verlieren, keine Ahnung. Ich könnte mein Über-Ich noch mitbringen, ja? Und ich hätte genug Platz, ja? Und dann ist sind 15.000 in diesem großen Rund, ja, und man fragt sich, warum sind hier eigentlich so wenig Leute da? Ruf doch mal irgendwie andere Fanclubs, andere Jugendclubs an, sagt den ganzen Dauerkartenbesitzer, nehmt noch einen zweiten mit, nur dass dieser scheiß Laden irgendwie voll wird, ja? Dass die Eintracht da überhaupt nicht nachdenkt, dass da überhaupt nichts passiert, dass man sagt, ach komm, hier gegen Sandhausen kannst du, ist doch eh scheiße, aber dann nimmst du noch ein paar Leute mit, dann saufen die wenigstens vielleicht noch einen Glühwein oder so, was weiß ich, irgendwas Kreatives. Aber da fehlt's momentan auch bei der Eintracht, jetzt abgesehen vom Spielerischen, auch von der Führung her, also dass sich da mal keine kreativen Gedanken gemacht haben, zum Beispiel hier allen Bordeaux-Fahrern oder so, weißt du, keine Ahnung, hast du dein Bordeaux-Ticket noch, kannst du es noch nachweisen, kriegst du auch eine Karte kostenlos, weißt du, einfach mal so ein kleines Goodie oder sagst, ja, einfach mal, weißt du, man muss ja die Fans auch bei Laune halten. Das wäre eine super Möglichkeit gestern gewesen. Aber nein, sie sind über 15.000 Leute gegen 10.000. Es wird eine scheiß Stimmung, kannst du jetzt schon ausgehen. Das ja. wird ein frustiges Spiel, was die Alex schon richtig gesagt hat. Wir müssen uns alle warm anziehen, damit uns nicht die Schlappen abfrieren. Ja, und im Endeffekt musst du aber trotzdem drauf hoffen und eigentlich musst du davon ausgehen, dass die Eintracht auch einen verdammten Sieg holt.
Ja, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Also ich erwarte morgen echt gar nichts. Das wird genau, ja, wenn nicht sogar noch ein schlimmerer Grottenkick wie gegen Bordeaux. Und irgendeiner wird ein dreckiges 1-0 machen und ich hoffe, dass wir es sind. Mhm. Aber keine Ahnung, also von wegen Freispielen und mal nee, 4-0 nix. Gewinnen, bla bla bla, draufgeschmissen.
Das ist ja das Problem. Du spielst ja nicht gegen eine Mannschaft, wo du sagst, ach, wisst ihr was, alles cool, wir spielen jetzt hier mal frei raus. Ey, wartet eh keiner, dass wir weiterkommen, wir haben andere Probleme. Wenn wir jetzt gegen die, da hört sich blöd an, wenn wir jetzt gegen die Bayern spielen würden, würden wir sagen, oder so, also gegen irgendein Top-Team in der Bundesliga, sei es auch selbst, lass es auch Dortmund sein oder Leverkusen jetzt, ja. Dann würden wir sagen, ach, wisst ihr was, hier Pokal, ist ja jetzt egal, wenn wir jetzt ausscheiden, aber wir spielen einfach mal befreit und vielleicht passiert, da kann ja viel mehr Positives passieren als gegen einen Gegner, der Mittelklasse ist, ein biederer Scheißverein, ja, der irgendwo sein Geld herkassiert, das überhaupt als Sandhausen, ey, zeigt mal auf der Landkarte und ich habe meine Probleme, das zu finden und ich war gut in der Geografie, ja. Und dann hast du, weißt du, das ist total unattraktiv. Na, natürlich, da hast du doch auch deine Motivationsprobleme und da ist es viel beschissener, da irgendwas zu reißen, weil du trotzdem zum Sieg verdammt bist als gegen potenziell geile Mannschaft. Deswegen, scheiß Ding morgen. Auf jeden Fall so oder so Kackding. Ich gehe trotzdem hin, weil ich mir halt einfach denke, es muss sein.
Ja, ich gehe auch hin.
Ich danke. Du hast nämlich deine Karte nicht mehr zum Verkauf gestellt.
Wer will die denn noch kaufen?
Es Nein.
noch 35.000 andere Tickets zu kriegen.
Ich hätte auch jeden, bei dem ich es mitbekommen hätte, dass er Interesse an deiner Karte hätte, persönlich per DM angeschrieben und sagt, nein, lass es der Alex. Sie haben abgekauft und dir wieder zurückgekauft, damit du ins Stadion gehst.
und noch fünf weitere.
Oh, fünf, ja, mindestens. Ja, die kriegst du ja für ein Apfel und ein Ei wahrscheinlich hier entgegengeworfen oder so, ja.
Wahrscheinlich stehen sie morgen vorm Stadion und verschenken sie. Das ist dann auch schon zu spät.
Ohne Scheiß, ja. Aber gut. Das ärgert mich halt. Das ist halt eine blöde Zeit jetzt für eigentlich, weißt du, du kannst das Ganze ja auch positiv sehen. Ich meine, ganz ehrlich, es ist die einfachste Möglichkeit, in die nächste Runde zu kommen. Sandhausen, ey, bei allem Respekt. Und die nächste Runde, das verspricht auch wieder ein bisschen Geld. Da hast du wieder ein paar mehr Möglichkeiten. Ja, normalerweise müsstest du es so sehen und müsstest sagen, hier, wären wir jetzt, ganz ehrlich, wären wir nicht halt gerade auf dem dämlichen 5. Platz, sondern wären wir auf dem 10. oder 11., würde man sagen, ach geil, Sandhausen ist doch super, das ist die einfachste Möglichkeit, vielleicht wieder in den UEFA Cup zu kommen. Weißt du, was ich meine? Aber Problem ist, wir haben momentan so viel Scheiße am Schuh, dass wir uns mit dem erneuten UEFA Cup einziehen überhaupt gar nicht befassen nee. Können. Das ist, da ist halt die Krux begraben. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Spieler von Sandhausen aufgezählt, die auch nicht zu vernachlässigen sind. Aber trotzdem müsste sie normalerweise schlagen. Aber wie es in der Tatsächlichkeit aussieht, ist halt wieder eine ganz andere
zwischen Runde. Zwischen müsste und ist dann doch und tritt wirklich ein, liegt halt doch ein bisschen dazwischen. Und ich sehe es halt ähnlich.
Liegen noch 90 Minuten dazwischen.
Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ne? Ich sehe es ähnlich wie Alex. Ich bin momentan nicht davon überzeugt, dass wir da morgen auch nur einen Trumpf holen.
Ja, es wird halt mächtig schwer. Also, wie gesagt, es gibt halt nur eine Möglichkeit gegen so eine Mannschaft, die so defensiv aufgestellt sein wird. Und das werden sie definitiv sein. Die werden eng hinten zusammenstehen und es wird einfach kein Durchkommen sein. Und da kommst du eben nur durch, wenn du halt richtig, richtig viel läufst, ohne den Ball zu haben. Und wir laufen, bei uns läuft im Moment nur derjenige, der den Ball hat. Ja. Und dann brauchst du halt auch mal eine Idee. Also eigentlich, Willst du morgen auf jeden Fall nochmal einen Versuch mit dem Inui starten? Du willst aber auf keinen Fall wieder ein Joselu auf rechts spielen haben, weil das bringt's halt nicht. Also was man halt machen könnte ist, man könnte morgen tatsächlich nochmal probieren, das Duo Schwegler-Rode auf den Platz zu stellen.
Hab ich auch gedacht, ja. Du musst es auch.
Man könnte aber auch einfach sagen, man stellt in die Innenverteidigung, also ich meine, wenn du Rode und Schwegler in die Mitte stellst, dann hast du halt wieder das Problem, wen bringst du auf rechts. Dann würde ich auf jeden Fall rechts dem Schröck nochmal eine Chance geben, weil ich meine, der Rode gefällt mir auf rechts auch nicht, aber immer noch besser wie der Joselu. Ja, Alternative wäre halt, einen Rode auf rechts zu bringen und dafür in der Innenverteidigung einer von den Brechern hinzustellen, hier einen Flum oder so. Das wäre eventuell noch eine Möglichkeit. Und ansonsten packst du den Barnetta auf die 10, den Cutlets vorne rein, links und rechts Schröck und Inui und spielst mit Rode und Schwegler auf der 6.
Okay, also bis auf Lanik halt, Lanik halt geht raus, Rode geht rein und ansonsten.
Ja,
halt,
was heißt Lanik geht raus? Ich meine, wir haben ja hinten auf der 4 also noch einen Platz zu vergeben.
Willst du den Flum dafür reinstellen? Flum raus, Lanik rein, Innenverteidigung.
Ich würde, ja? Genau, ich würde, wenn, also, ja.
Was machst du mit Otschipka?
Otschipka, ja. Schwierige Sache. Also, Inouye Njagba kannst du nicht spielen lassen. Du hast.
Gott, nee, auf keinen Fall.
Alter, genau. Alter, ja, so, ja. Du hast aber auf links keine Alternative. Also auf links musst du einen Inouye bringen. Du könntest, sehr gut, du könntest natürlich sagen, du bringst einen Njagba und einen Flum auf links. Wobei, das aber auch, das gefällt mir auch nicht richtig. Nee, gefällt mir nicht.
Ja, ist eine abenteuerliche Idee, ne?
Ja.
Das ist halt, ja. Ja, ach, ich würde einen Otschipka nochmal spielen lassen. Das hört
ich
sich auch.
Also, ich wollte gerade sagen, also wenn du fordert das Risiko mit Inouye gehst, dann musst ja. du eigentlich die defensive Nummer mit Otschipka gehen.
Musst du normalerweise, oder du stellst halt auf der Linksaußenposition halt einen sicheren, einen ballsicheren Spieler, dann kannst du auch mit Njagba hinten gehen, das ist halt genau das Ding. Machst du halt nicht. Ich meine, interessant ist ja auch, dass Sandhausen im Endeffekt genau das gleiche Spielsystem hat wie die Eintracht, ne? Die haben auch ein 4-2-3-1. Das, ja, auch dieses schnelle Spiel über außen, schnell ist es ja bei uns momentan nicht so wirklich, ja, da sagt auch die ein oder andere Schildkröte zum Inouye hallo, ja. Also ist schon ein bisschen problematisch momentan, aber wir haben das gleiche Spielsystem, da bin ich auch mal gespannt, wie dann so zwei gleiche Spielsysteme dann aufeinandertreffen werden und wie es auf jeden Fall ausgeführt wird bei Sandhausen. Ob es dann wirklich doch eher defensiv ausgerichtet ist oder ob sie sagen, hier, wir spielen heute in eurem Stadion, wir zeigen euch mal, wo der Hammer hängt, weil die haben im Gegensatz ja nichts zu verlieren. Ne?
Ja, und ich glaube, deswegen werden die sich auch überhaupt nicht die Bürde aufhalsen, als Zweitligist bei uns Spiel machen zu müssen. Die werden uns schön kommen lassen, die haben nichts zu verlieren, werden auf ihre Kontermöglichkeiten warten und die werden sie von uns kriegen, da bin ich mir sicher.
Okay, dann sagt mal euren Tipp, bevor wir dann zum Bundesligaspiel gehen, was ja nicht minder interessant ist.
Also in der Regel würde ich halt jetzt hier, wäre es ein Bundesligaspiel, würde ich auf ein 0-0 tippen.
Ja.
Dadurch, dass es aber ein Pokalspiel ist, kann ich mir den Ausweg ja eigentlich im Moment nicht geben. Ja, dann, mein Gott, ist es die Eintracht, was soll ich denn tippen? 1-0 für uns.
Okay.
Also, ich würde eigentlich auch eher ähnlich tippen wie Alex, also quasi mit dem Unentschieden, das ist, wie Alex schon so richtig festgestellt hat, nicht wirklich möglich. Ich tue jetzt mal was ich bisher nicht getan habe und ich sag, wir kriegen 0-1 einen auf den Sack und sind raus.
René!
Ja, das.
Das hat's in der gesamten Podcast-Historie noch nie. Wir haben noch nie gegen die Eintracht getippt. Noch nicht mal, als wir abgestiegen sind. In jedem verdammten Abstiegsspiel haben wir immer noch getippt.
Was total sinnfrei war, weil die Mannschaft klinisch tot war.
Nee, ich kann nicht mit ruhigem Gewissen dran glauben. Es tut mir leid.
Oh Gott, es tut mir so weh, es tut mir so weh. Mhm.
Ja. Hier schon, Alex reicht jetzt hiermit offiziell ihre Podcast-Kündigung ein.
Meine Damen und Herren, ich
trete zurück.
Tut mir leid, mich an dieser Stelle verabschieden zu müssen.
Ja, ich habe aber gehört, die Kanzlerin spricht dir dein vollstes Vertrauen aus. Also ja. Noch ist es nicht aller Tage Abend. ja, ich sag mal, nee, ich sag schon, dass die Eintracht das irgendwie hingaukelt, ja. So irgendwie, keine Ahnung. Es wird aber. ist ja, echt genau. Scheiße, ist echt zum Kotzen. Ich sag mal. 1-0 und 1-0 fällt nur, weil der Kittel in der 70. Minute eingewechselt wird. Ja, das ist mein Tipp. Ich weiß auch nicht warum, aber ich sag 1-0. Ich will nicht, dass die Eintracht verliert, weil ich höre mich schon an, jetzt habe ich schon die ganze Zeit was in der Nase, ja, egal. Aber ich denke mal, die Eintracht schafft es irgendwie mit einem 1-0, sag ich mal, 70. Minute, Kittel kommt rein und irgendwie wird der Ball reingefördert. Aber das sage ich halt, aber der Glaube fehlt momentan in fast allem, was ich in Sachen Eintracht sage.
Ich tippe dieses 1-0, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Da dachte ich auch ja. gerade eben schon dran.
Ja, und dann geht es ja schon am Samstag weiter und dann ist ja...
Oh, Hopfenheim.
Genau, also jedes Ergebnis morgen Abend ist besser wie das, was Schalke gerade präsentiert, die sich von Hoffenheim einfach mal auseinandernehmen lassen. Ey.
Nein, jetzt war ohne Scheiß.
Ich habe extra nicht auf die Ergebnisse geguckt.
Ich habe schon, bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich hier eigentlich so geistig eigentlich so eine mir vorbereitet, das ist irgendwie, ich meine, wir können wir Hoffenheim reinziehen, wir können in den Abstiegsstrudel ziehen und dann schießt Hoffenheim gerade 3 Tore gegen Schalke und ich denke mir allen Ernstes, auf Schalke übrigens, und ich denke mir allen Ernstes...
In der ersten Halbzeit, also die haben quasi noch eine
Und ich denke mir allen Ernstes, ich weiß nicht, ob das wirklich so passieren wird, ja.
Nein, also wenn du dir auch die 3 Tore jetzt anguckst,
Du mit deinem Sky immer. Ja, ich sehe das nicht. Ich hab sowas nicht. Bin Student. Ich kann mir sowas nicht angucken. Ja, egal. Erzähl weiter. Erzähl mir die Tore.
Die sind halt auch dominant rausgespielt. Also zumindest die ersten, zwei, das dritte war ein absolutes Glücksding. Aber das ist halt, hast du Scheiße am Fuß. Spielt einen Ball hinten raus und ich glaube, trifft einen Jones unabsichtlich, also schießt ihm quasi in die Fresse und der Ball fliegt zurück in den eigenen Strafraum und da steht halt einfach hier der Firmino und haut das Ding rein.
Alles klar. Ja.
Also das war dann so ein Gurkenglücksding. Und aber wenn du halt so Gurkenglücksdinger dann auch reinmachst, nachdem du 2 tolle Tore geschossen hast, also das ist gerade Selbstvertrauen pur, was Hoffenheim da tankt.
Ja. Und das ist halt eigentlich ehrlich gesagt auch ein bisschen fragwürdig, dass die überhaupt so auftreten. Das ist also, muss man sagen, hier Gisdol macht anscheinend, hat einen guten Job in der Vorbereitung gemacht, weil die haben in der letzten Zeit jetzt auch nicht ganz so viel zu lachen gehabt. Die stehen nicht umsonst auf dem 14. Tabellenplatz, ja, 4-4 letztens gegen SV Werder Bremen. Auch allein durch 2 Elfmeter-Tore darf man auch nicht vernachlässigen. Okay, haben sie Elfmeter reingemacht, aber gut, haben 14 Punkte und eigentlich ist es halt am Samstag die Chance für die Eintracht selbst, sich mal, ja, nicht zu entspannen. Entspannen können wir in der ganzen Saison nicht mehr, das sage ich euch. Aber jemanden mit reinzuziehen in den Abstiegsstrudel. Hoffenheim ist ja sowieso einer unserer Lieblingsmannschaften, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ja. Nicht so wirklich. Ja, nicht so wirklich. Also die Eintracht hat die Möglichkeit, aber ob sie sie auch nutzt, ich weiß nicht. Weil im Endeffekt so, das ist jetzt nur ein paar Tage noch hin, wir haben jetzt das Spiel morgen noch, wer weiß, wer sich morgen verletzt. Und bis Samstag sind auch noch nicht so viele, ganz elendig viele Spieler fit. Also das wird ein ganz, ganz großes Problem auch am Samstag wieder, wer überhaupt auf dem Platz stehen soll. Und wer dann dementsprechend so Selbstvertrauen hat, ich weiß nicht, wenn du morgen nicht 7-0 gegen Sandhausen gewinnst, dann bist du auch nicht mega mit Selbstbewusstsein zugetankt. Also wird das sowieso auch wieder ein ganz schönes Nervenduell.
Ja, das ist, also Hoffenheim wird halt echt ein schwieriges Spiel. Ich meine, da drauf die Woche Leverkusen auswärts
in Leverkusen, da wird es auch nicht viel einfacher.
Nee. Genau, und ja, zumindest der absolute Auswärtsglücksbringer, nämlich ich dieses Jahr, wird auch wieder vor Ort sein.
Muss das denn sein, Alex?
Warum gehst du denn da hin? Warum gehst du da überhaupt hin? Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich frage dich, warum gehst du da hin? Das hat doch gar nichts. Also, du hast so viel Zeit. Nein, ist ja okay. Ich meine, wenn du die Absicht...
Ich will die Eintracht mal wieder siegen sehen.
Aber dann fährt man nicht nach Leverkusen.
Deswegen falsch auswärts, weil zu Hause tun sie es ja nicht.
Na, auswärts finde ich ja grundsätzlich nicht schlecht, aber Leverkusen, also Leverkusen, das habe ich jetzt schon gedanklich komplett abgehakt, ja?
Ja.
Also Leverkusen hat ein ganz geiles Stadion, Leverkusen ist um die Ecke, die Karten waren nicht sonderlich teuer. Was soll ich sonst sonntags machen?
Und du willst jetzt Rudi mal wieder persönlich sehen.
Der Rudi liegt doch im Krankenhausmann.
Der hat auch hier einen Nierenkohl.
Ist doch wieder entlassen worden.
Ach so.
Ja, ich habe gedacht, du hättest eine persönliche Einladung von ihm.
Nee. Also der Rudi und ich, wir sind nicht so.
Nee, aber ist ja auch ehemaliger Offenbacher, finde ich auch gut. Ja.
Ja.
Naja, gut.
Ja, es wird auf jeden Fall schwer. Also die einzigen sicheren oder das einzige Spiel, wo ich denke, dass wir noch einen Blumentopf gewinnen können, ist tatsächlich Augsburg. Hoffenheim wird ein gegurktes Unentschieden. Mit Glück, wenn wir uns mal dagegen stellen. Leverkusen werde ich natürlich auch unentschieden tippen, weil ich bin ja nicht so ein gegen die Eintracht-Tipper.
Diese leichten Spitzen.
Ja, und das wartet dann mit der Hinrunde. Und ich bin froh, wenn sie vorbei ist.
Ja, und selbst Augsburg, die sind momentan auch gut drauf. Das ist auch schwer. Ich habe auch gesagt, also bevor ich halt heute dieses Zwischenergebnis jetzt in Hoffmann habe ich gesagt, okay, Sek, du holst jetzt mit viel Motivation aus irgendeinem Grund, holst jetzt noch 6 Punkte aus den verbleibenden 2 Spielen. Das macht zwar auch echt keinen Sinn, aber du holst jetzt noch 6 Punkte und dann hast du wenigstens 17 Punkte, dann sieht es mir nicht mehr ganz so bitter aus und vielleicht ist da noch jemand anderes reingerutscht, okay. Aber es schwindet halt absolut die Hoffnung. Ich denke trotzdem, dass wir es irgendwie schaffen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir gegen Hoffenheim gewinnen sollen. Aber vielleicht brennt da das Stadion mal wieder. Vielleicht geht's mal da richtig runter. Das ist ein Scheißverein, Kack-Kommerzverein. Vielleicht sind da die Fans, weil wir, du hast ja jetzt nichts mehr. Ich meine, du hast noch das Auslaufen gegen Nicosia. Oder? Nicosia spielt so. Genau, ja.
Ja, ich bin raus.
Nicosia spielt am 12. bei uns. Ja, ja, doch. Und das ist ja so ein Ding. Naja, da würde ich eigentlich fast die komplette U23 spielen lassen, damit sich ja keiner verletzt. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist ja scheißegal. Das Ding kannst du jetzt wirklich. Also, da kannst du.
Denke ich mir auch. Drauf geschissen, ja. Mit Wettbewerbsverzerrung, bla, bla, bla. Also, ich meine, ist eh gelaufen. Bordeaux ist eh raus.
Ja.
Die haben ihren möglichen zweiten Platz komplett verschenkt. Und deswegen ist das vollkommen Wurst.
Also ich denke auch, da kann ich echt mal, dann kannst du wirklich mit einem Kittel am Anfang spielen, in Rosenthal kannst du auch mal, wenn der wieder fit ist, einfach mal testen und so weiter und so fort. Also ich denke, da machst du nichts verkehrt, da würde ich überhaupt nichts, also da, das Spiel sehe ich jetzt, das ist mir jetzt relativ irrelevant, ist mir auch egal, aber an sich ist es halt Hoffenheim und Augsburg, und Augsburg ist selbst auch gut drauf, aber du musst gegen die beiden Mannschaften irgendwas holen. Gedeihen, Verderb, und wenn du, aber du musst halt, am Samstag ist es halt so, Hoffenheim, das wird auch ein absoluter Scheißgegner, ich weiß auch nicht genau, wie wir das Ding rompen sollen, aber irgendwie muss es klappen. Es muss einfach, es geht nicht anders, weil du kannst nicht mit 11 Punkten in die Rückrunde gehen, das geht einfach nicht, weil mit 11 Punkten bist du klinisch tot.
Ja. Und ich meine, die 20 Punkte nach der Rückrunde, nach der Hinrunde sind noch drin. So rein rechnerisch.
Ja, wie, was? Ach so, wenn wir jetzt 3 Siege, natürlich, ja, dann ist es drin, ja. Ja, ich gucke, Leverkusen ist ja für mich komplett weg, aber natürlich, ja, kannst du natürlich 9 Punkte holen, 3 Siege, natürlich, dann ist wieder alles Polla Massetta.
Ja, aber ich meine, wo soll das herkommen, ne? Nee, also, es ist im Moment wirklich eine absolute Rumpfmannschaft, und wir müssen gucken, dass wir jetzt Sandhausen morgen über die Bühne bekommen. Und dann drauf hoffen, dass vielleicht der ein oder andere fürs Wochenende fit ist und dass wir vielleicht am Wochenende dann mit einem Bamba Andersen wieder in der Innenverteidigung stehen, weil der ist ja jetzt aus der Physio auf jeden Fall raus. Vielleicht ist der bis zum Wochenende wieder fit, und dann muss man einfach mal gucken, wie es weitergeht. Ich meine, die Gefahr ist natürlich auch, ein Schwegler wird im Moment ganz gut verheizt.
Ja,
Der spielt nach einer sehr, sehr langen Verletzung jetzt das zweite Spiel 90 Minuten durch. Da ist halt auch nur eine Frage der Zeit.
Respekt. Habe ich übrigens auch massiven Respekt vor. Muss man auch mal sagen, der ist bei weitem noch nicht bei 100%, hat kaum Trainingseinheiten mitgemacht, stellt sich wirklich in den Dienst der Mannschaft, da muss man auch mal sagen, zieh einen Hut vor.
Ja. Mhm. Aber es ist halt auch eine gefährliche Sache, ne? Also da ist es halt auch nur eine Frage der Zeit, bis bei ihm vielleicht wieder irgendein Muskel sich querstellt oder sonst irgendwas, und dann ist er auch schon wieder weg. Deswegen mal hoffen, dass vielleicht für Samstag bei dem einen oder anderen noch was geht, dass wir auf jeden Fall in der Innenverteidigung wieder ein bisschen Luft bekommen, dass vielleicht ein Russ auch wieder fit ist, um dann auch mal wieder auf der 6 zu spielen, und dann müssen wir einfach weitersehen. Dann es müssen jetzt tatsächlich, wie auch immer, meinetwegen ergaunert oder erkauft oder erschlichen oder erboxt, es müssen Punkte her.
Ja, das mit dem Erkauft, das musst du mir später nochmal erzählen, wie du das machen willst. Aber mit dem Ergaunert, da bin ich, Ergaunert finde ich sowieso immer klasse. Das ist mir auch so mein Ding. Du musst halt natürlich auch das Quäntchen Glück einfach mal haben. Ja, ich meine, wir hatten es in der letzten Zeit, das können wir auch trotzdem sagen, wir hatten es in der letzten Zeit nicht wirklich, hatten wirklich kaum Glück. Das muss jetzt auch mal wieder passen, aber die Leistung, der Kampf muss halt einfach stimmen, und die Jungs müssen das halt auch mal annehmen. Das ist halt für mich auch so immer so ein bisschen das Ding. Ich habe so das Gefühl, dass man sich dem Ganzen auch ein bisschen so ergibt. Ja, das hatten wir damals in der Abstiegssaison schon. Mir fehlt halt so ein Leitfigur, Leit dann vielleicht auch mit D oder mit T, je nachdem, was einem lieber ist, geschrieben. Fehlt mir so der Mannschaft dann so emotional und auch verbal so antreibt, das sind halt die Spieler nicht. Ja, das merkst du, das ist im Team nicht der Fall. Da kannst du zwar die Kapitänsbinde tragen, das machst du vielleicht auf intelligenter Ebene, aber so ein emotionaler Typ fehlt halt momentan. Und Trapp versucht es, der hat es auch auf jeden Fall gegen Schalke versucht, das ist mir aufgefallen.
Ich wollte gerade sagen, also gegen Schalke, fand ich, war das eigentlich da. Also da haben sie sich echt dagegen gestemmt.
Ja.
In Bordeaux, ja, vielleicht haben sie sich da auch dagegen gestemmt im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Ja, es kann auch sein, ja, aber ich will nur mal sagen, also so, da muss, es und du musst so emotionalisieren. Du musst bei einem Spiel gegen Hoffenheim, da war, wo du weißt, dass die Fans, die finden den Verein ziemlich beschissen, da musst du die auch auf deine Seite bringen und musst dieses ganze, der Funke muss einfach überspringen. Und wenn die das schaffen am Samstag, Und ganz ehrlich, vielleicht hat das der Schiedsrichter schon mitbekommen. Also ich meine, der wird ja jetzt erst ausgelost, weiß ja nicht, wer jetzt der Schiedsrichter wird am Samstag. Aber vielleicht hat er das dann auch schon mitbekommen, dass jetzt wiederholt gemosert wurde, ach, wir bekommen nie einen Elfmeter. Vielleicht hat er das irgendwo im Hinterkopf und bei einer fraglichen Szene gibt es dann vielleicht Elfmeter für uns. Also ich will nochmal sagen, dann kommt vielleicht alles zusammen und dann ergaunen das dann 1-0 oder so und kriegst in der 80. Minute kein Gegentor, ab der 80. kein Gegentor mehr und dann hast du halt die 3 Punkte. Es muss halt jetzt mal alles zusammenkommen, aber das klappt halt auch nur, wenn wir 100% geben und wenn halt bei der Masse an verletzten Leuten wirklich alles stimmt an dem Tag. Und das hatten wir in der letzten Zeit nicht. Wir mussten uns alles erarbeiten und die Arbeit war teilweise auch zu schwach, aber die Hoffnung lebt halt noch, weil die Hoffnung ist auch aus Verzweiflung geboren bei mir, weil wie gesagt, mit 11 Punkten, da hast du ein massives Problem, weil mit 29 Punkten holst du nicht mehr in der Rückrunde, da gehe ich von aus. Ich meine, du startest ja mit dem Hammerprogramm in der Rückrunde, überleg dir das mal, wenn du da alles am Start hast. Ja, da hast du ja dann, hast die Bayern, hast Dortmund, natürlich hast du zu Hause, Berlin hast du zu Hause und hast auch zu Hause Braunschweig, das sind Dinger, die kannst du gewinnen, aber Bayern und Dortmund, da kriegst du schon übelst einen auf den Sack auswärts, ja, und das ist halt schwierig, und mit 11 Punkten ist es schwieriger, als wenn du 17 hast und fährst dahin, weißt du?
Ja, hast du recht, also ganz
ehrlich, du musst dich da durchgaunern, ja, deswegen, ich bin echt sackenfroh, wenn die Hinrunde vorbei ist, aber die darf halt nicht mit 11 Punkten vorbei sein.
Ja, da mache ich auch 3 Kreuze.
Ich glaube auch nicht, dass die Hinrunde mit 11 Punkten zu Ende gehen wird. Also ich sag mal, wir holen aus den letzten 3 Spielen noch maximal 6 Punkte und die wären auch bitter nötig und dann heißt es Scherben wegkehren und Konzept für die Rückrunde überlegen.
Ja.
Ja, vor allen Dingen, also einfach Kräfte tanken, vielleicht nochmal irgendwo hinfahren, wo es warm ist, noch ein paar Sonnenstrahlen mitnehmen und dann geht's weiter.
Genau, gucken, dass nicht noch mehr Verletzte hinzukommen, den einen oder anderen wieder fit machen.
Genau.
Ja, aber es ist halt. Also ich meine, wir dürfen uns eins nichts vormachen. Die Situation ist unglaublich prekär, weil wenn das wirklich so ist, dass du mit 11 Punkten in die Rückrunde gehst, dann kannst du davon ausgehen, dass du die Rückrunde auch nicht erfolgreich beendest und dass du dann absteigst. Und wenn du wirklich absteigst, dann können wir hier jahrelang drüber reden und können alles versuchen, aber dann ist es ein Scheiß. Achterbahnverein. Dann ist es Aufstieg, Abstieg, Aufstieg. Das ist genau das, was die Frankfurter Eintracht als Mannschaft, aber auch als Stadt eigentlich nicht gebrauchen kann. Ja, das ist ein Traditionsverein, der muss das Potenzial haben, dauerhaft in dieser dämlichen Bundesliga zu bleiben. Das kann nicht angehen, dass wir schon wieder absteigen. Ja, und natürlich, jetzt Bruchhage hat jetzt 10 Jahre, ist er jetzt hier bei der Eintracht. Ja, ich meine, der hat jetzt nicht, vielleicht keine 2 Abstiege, auf jeden Fall nicht zu verantworten, aber ich meine, im Endeffekt, man muss jetzt auch mal dafür sorgen, dass wir jetzt dauerhaft mal in dieser verdammten Bundesliga bleiben. Und das kann nicht angehen, dass wir zu einem Fahrstuhlverein werden. Und das werden wir. Wenn wir nochmal absteigen, dann ist jetzt Zappeduster, dann wären wir kein Stück besser als hier Kaiserslautern, die jetzt schon wieder seit ein paar Jahren versuchen hochzukommen. Das wird echt problematisch und das muss auch jedem klar sein. Das heißt, das muss aber auch vielleicht in jedem Sponsor mal klar werden, dass da mal ein bisschen Geld nochmal locker gemacht wird, weil wenn du wirklich nochmal im Winterpause was holen willst, was adäquat ist und was uns wirklich weiterbringt, musst du auch Geld locker machen. Das muss auch jedem in der Region klar werden. Steigst du wieder ab, ist Schluss im Schacht und dann brauche ich auch keinen Kanapé-Fresser in der, es ist doch so, brauche ich auch keinen Kanapé-Fresser sehen, der sich so ein Spiel gegen Sandhausen eh nicht antun will, aber dann da ist, wenn es gegen Dortmund geht, weil die spielen ja einen schönen Fußball, ne, da brauche ich das auch nicht, weil dann sind wir wieder nämlich die einzigen Deppen, die in der Kurve stehen, wenn es dann, wenn Sandhausen noch ein guter, besserer Gegner ist, weil dann hast du dann vielleicht Red Bull Leipzig oder so in der zweiten Liga und dann greifst du noch mehr an den Kopf. Es kann alles in die falsche Richtung gehen. Wir müssen uns aber auch klar sein, dass wir dem Trend wirklich mal entgegensteuern. Und das müssen auch vielleicht muss es auch mal der ein oder andere Sponsor, der vielleicht schon ein bisschen Geld locker gemacht hat, muss sich da nochmal mehr an die Nase fassen und muss der Eintracht nochmal wirklich helfen und nicht nur auf seinen eigenen Willen. Hm. Auch so eine Sache. Gut, jetzt bin ich Schluss.
Ja. Ja, das tut mir im Herzen weh, darüber so zu reden.
Ja,
also auch wenn du die Worte jetzt mal klar ausgesprochen hast, das ist halt schon ein harter Gedanke. Aber ja.
Weil es konsequent.
Es ist auch gar nicht so weit hergeholt. Das ist jetzt nicht so, dass du da gerade ein Märchen erzählt hast, sondern es ist halt leider schon die Realität.
Leider, ja.
Naja, gut, dann beenden wir den Abend hoch euphorisiert.
Nein, erst tippen wir noch, oder?
Hatten Achso, wir schon getippt. Noch.
Oh ja.
Wir tippen gegen Hoffenheim. Ich tippe gegen Hoffenheim 2-2.
Das ist nicht wirklich gegen Hoffenheim, das ist so nix.
Ja, nee, aber das ist ein ehrlich gemeintes Unentschieden. Also es ist jetzt kein Unentschieden, weil, weil ich glaube, dass wir verlieren und ich aber nie gegen die Eintracht tippe, sondern ein ehrliches, erspieltes Unentschieden.
Gut, ich tippe bei Hoffenheim auch nicht gegen die Eintracht. Da glaube ich nämlich eher dran, dass wir da irgendwie so ein 1-0 hin stolpern.
Hm. Ja. 2-0, nee. 3-1 für die Eintracht. Ich habe keine Ahnung, wie die Tore schießen sollen. Aber ich denke, dass die Eintracht durchaus bewusst ist, dass sie, dass Hoffenheim nicht den besten Torhüter in ihren Reihen hat. Und dass vielleicht der eine oder andere mal wirklich mal anfängt, mal von weiter weg zu schießen. Was so ein Baccalords gut angefangen hat gegen Hannover, sollte da fortgesetzt werden. Und da denke ich, irgendwie klappt es mit dem 3-1. Aber fragt mich nicht nach Sonnenschein.
Ich frage dich nicht nach Sonnenschein und ich frage dich auch nicht, wer die Tore schießt. Das werden wir dann sehen.
Aller gut.
Genau, dann machen wir den überlangen Sack für diese Woche zu. Wir hatten aber auch ein großes Pensum, was wir aufholen mussten.
Ich habe auch schon lange nichts mehr gesagt. Also bestimmt schon 2 Wochen nicht mehr.
Ja, schon 3 Wochen, glaube ich.
Ja.
Dafür hast du heute umso mehr geredet. Ist aber auch okay so.
Ja, brauchen wir doch. Super.
Ja.
Ja, dann, schön.
Ja, bitte?
Ja, schön.
Ja, schön. Dann wünschen wir eine schöne Restwoche den 15.000, die morgen ins Stadion gehen, inklusive der Alex, die ihre Karte nicht mehr verkaufen wird. Morgen viel Spaß im Pokal. Ansonsten hoffen wir auf Punkte gegen Hoffenheim am Wochenende. Ja, und melden uns in der nächsten Woche irgendwann zu irgendeinem Termin wieder. In diesem Sinne, macht's gut.